Das eine ist, dass es inakzeptabel ist, dass wir Bevölkerungsgruppen haben, die überproportional viel Gewalt und Sexualstraftaten verursachen.
Welche Nationalitäten sind dann das Problem?
Haben in vielen dieser Statistiken einen Spitzenplatz mit diesen extremen Überrepräsentationen. Sie haben es gesagt, 12.000%.
Wir haben über 50.000 Gewaltdelikte im Bereich der Sexualdelikte gegenüber Frauen.
Wie viele von uns müssen eigentlich noch totgeschlagen werden, bis sich wirklich was ändert?
Das sind Dinge, die auf der Konferenz von Potsdam da besprochen worden sind. Genau das, um Gottes Willen. Ja. Ganz gefährlich im Fahrwasser. Herr Professor Omanyok, wollen Sie mit mir nach Usedom fahren? In ein 4-Sterne-Wellness-Hotel über ein Wochenende?
Dafür kenne ich Sie zu wenig und deswegen bedanke ich mich für das Angebot. Aber wenn Sie jetzt so ganz spontan fragen, nein.
Klingt aber doch verlockend, oder? Das wäre nämlich unser Angebot, das Sie haben, das Sie bekommen könnten, wenn Sie aus Anlass unseres 40-jährigen Zeitungsjubiläums und ein Schnupperabo zeichnen. Derzeit 12 Ausgaben für nur 27 Euro. Und wenn Sie abonnieren, dann bekommen Sie eben auch die Möglichkeit, an einem Preisausschreiben teilzunehmen und eben jenes Usedom-Wochenende zu gewinnen. Und da fahren dann vielleicht Sie, liebe Leser, hin, statt uns zwei. Toi, toi, toi. Herr Professor Omanyok, herzlich willkommen bei uns im JF-Studio.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Schwarz.
Klebt an den Händen derer, die diese Migrationspolitik zu verantworten haben, Blut?
Das ist eine Formulierung, die würde ich so nicht wählen. Ich glaube, da sollte man sachlicher damit umgehen und das nicht so zuspitzen. Aber es ist so, dass diese Migrationspolitik aus meiner Sicht vollkommen verfehlt ist, dass es eine umfassende Migrationswende braucht, unter anderem auch deswegen, weil es überproportional viele Opfer in der Gewalt- und Sexualkriminalität gibt. Das ist einer der großen Problempunkte in der derzeitigen Migrationspolitik.
Also kein Freispruch für unsere Politiker, auch wenn meine Eingangsthese zu drastisch war.
Ach, Freispruch sowieso nicht, aber ich glaube, wir sollten das in einer sachlichen, durchaus pointierten Diskussion, sollten wir die Dinge erörtern, um die besseren Lösungen ringen. Aber das ist eine Tonalität, die nicht meine ist.
Gut, aber wir sprechen, das machen Sie ja immer wieder klar, wenn wir von Migration sprechen, dann geht es tatsächlich um Gewalt, um Sexualdelikte, um Tote, um Morddelikte. Also wir sprechen tatsächlich von Blut und Tod.
Ja, ich muss vielleicht erklären, warum ich diese überproportionale Kriminalität überhaupt in die Diskussion bringe. Das eine ist, dass es inakzeptabel ist, dass wir Bevölkerungsgruppen haben, die überproportional viel Gewalt und Sexualstraftaten verursachen. Das ist der eine Grund. Der zweite ist aber, dass die Kriminalitätsquoten ein guter Indikator dafür sind für gravierende Migrationsprobleme. Also ich sage immer gerne, bei der Gewalt- und Sexualkriminalität, wir reden von Vergewaltigung, wir reden von Tötungsdelikten, schweren Körperverletzungen, da müssen wir nicht diskutieren, sind das kulturelle Besonderheiten, ist das ein Lebensstil, da ist sich, glaube ich, jeder einig. Das ist ein sehr robuster Indikator dafür, für ein schweres Integrationsversagen. Und das sind die beiden Gründe, warum ich es wichtig finde, diese Probleme in den Vordergrund zu rücken, die natürlich stellvertretend auch für andere Probleme sind. Die Personengruppen, die mit stark überproportionaler Kriminalität in Erscheinung treten, die haben auch erhöhte Sozialhilfequoten, die fallen auch sonst in der Gesellschaft auf. Aber das ist der Grund, warum ich dieses Thema sehr stark in den Vordergrund rücke. Einerseits, weil die Schäden natürlich offensichtlich sind. Menschen haben ein Recht, nicht Opfer von Gewalt- und Sexualdelikten zu werden. Das ist der eine Punkt. Und weil es eben ein Symptom, ein Indikator für eine viel ausgedehntere Problematik insgesamt ist.
Wie gravierend ist denn jetzt das Problem? Sie beschreiben das in Ihrem Buch Schattenseiten der Migration, das Sie uns mitgebracht haben. Also wie sieht's denn wirklich aus, diese kriminelle Schattenseite der Migration, wenn man Licht drauf wirkt? Wie schaut's aus?
Ja, wenn man sich die Kriminalität anschaut, dann ist es so, dass bestimmte Personengruppen mit bestimmtem Migrationshintergrund in der Gewalt- und Sexualkriminalität drastisch überrepräsentiert sind. Man kann das quick and dirty, kann man so sagen, es sind bestimmte Länder aus dem Balkan, aus Osteuropa, die deutlich überrepräsentiert sind. Und dann in Nordafrika, Afrika, bestimmte arabische Staaten sind dann extrem überrepräsentiert. Da explodieren die Zahlen quasi. Und man muss eins immer betonen, es gibt ja die Vergleiche, dass man sagt, ja, wie ist das Verhältnis zwischen Inländern und Ausländern? Wie ist die allgemeine Kriminalitätsrate da? Und das verschleiert eigentlich das wirkliche Problem, Weil wenn Sie alle Delikte zusammennehmen, inklusive Fahrraddiebstähle, inklusive Ladendiebstähle, dann sind die Zahlen unspezifisch, das ist zu grob, das ist eine zu große Sammelbüchse. Und wenn Sie alle Nationalitäten in einen Topf nehmen und sagen, die Ausländer, dann werden die Zahlen eigentlich geglättet, weil es gibt auch viele Nationalitäten, die haben keine erhöhten Kriminalitätsquoten, im Gegenteil zum Teil sogar geringere als die Inländer. Und deswegen sage ich immer, wenn man das Bild scharf stellen will, wenn einen das wirklich interessiert, gibt es einen Zusammenhang zwischen Migrationsproblemen und Kriminalität, dann muss man die Linse scharf stellen. Und das bedeutet, wir müssen die Quoten nationalitätenspezifisch berechnen und deliktspezifisch. Ich kann kurz erläutern.
Vielleicht was bevor Sie das tun, kurze Frage. Habe ich Sie also richtig verstanden? Es wird ja normalerweise in der Debatte schon gesagt, wenn man kommt mit dem Argument, Ausländer sind in der polizeilichen Kriminalstatistik stark überrepräsentiert. Mhm. 2025 hatten wir 43% Gewaltkriminalitätsanteil ausländische Straftäter, ja, bei nur 15% Bevölkerungsanteil. Also eine drastische Überrepräsentation. Und Sie sagen, das ist im Grunde sogar noch ein weich gezeichnetes Bild.
Ja, das ist deswegen ein weich gezeichnetes Bild, weil eben dann in der Gruppe der Ausländer alle Nationalitäten drin sind. Und da sind auch die drin, die geringere Kriminalitätsquoten haben, geringere sogar als die Inländer. Und das glättet natürlich die Zahlen. Mhm. Und sie werden dann besonders deutlich, wenn man es eben deliktspezifisch und nationalitätenspezifisch berechnet. Das heißt,
also friedliche Schweizer raus zum Beispiel oder friedliche Holländer?
Gar nicht raus, sondern präzise benennen.
Ja,
das heißt, die Gruppen unterscheiden.
Welche Nationalitäten sind dann das Problem?
Das Problem sind, wie gesagt, die Nationalitäten, wenn man es jetzt ganz grob sagen will, bestimmte Länder aus dem Balkan, bestimmte osteuropäische Länder, dann die klassischen nordafrikanischen, Algerien, Tunesien, Marokko, dann andere afrikanische Staaten, dann arabische Staaten und dann explodieren die Zahlen. Und das Prinzip, wie gesagt, ist immer, dass man dann fragt, wie ist die Kriminalitätsquote von Algeriern, also nationalitätenspezifisch, bei gefährlicher Körperverletzung, deliktspezifisch. Wenn man das beides präzisiert, dann sehen Sie dann Überrepräsentationen im Bereich von 300, 500, 800.000 Prozent und mehr. Und das sind ja keine theoretischen Zahlen, sondern das heißt dann immer, diese Gruppen verursachen 3-mal, 5-mal, 8-mal, 10-mal, 15-mal mehr Opfer in der Gewalt- und Sexualkriminalität, wo ich immer sage, das ist inakzeptabel.
Also ich sehe hier in Ihrem Buch Algerier, weil Sie, von denen sprechen Sie jetzt als Beispiel, 12.000%.
Genau.
Nicht 3.000, 4.000, 12.000%.
Genau. Algerien haben in vielen dieser Statistiken einen Spitzenplatz mit diesen extremen Überrepräsentationen. Und Sie haben es gesagt, 12.000% sind dann in dem Bereich mehr als 120 Mal mehr Opfer. Und das ist der Punkt, wo ich sage, das ist nicht akzeptabel.
So, jetzt müssen wir nochmal also sagen, erstens die 12.000 bezieht sich auf die Deliktgruppe Raub.
Ja.
Ja, das sind jetzt also nicht zum Beispiel Sexualdelikte. Da ist bei Algeriern 1.800 Prozent der Wert. Und Straftaten gegen das Leben 3.300.
Ja.
Also 12.000 ist jetzt nur Raub in Anführungsstrichen. Aber
weil Raub natürlich auch ein viel häufigeres Delikt ist.
Natürlich.
Und wenn man es spezifischer macht bei Tötungsdelikten, dann werden die Überrepräsentationen in der Regel kleiner. Aber sie sind natürlich immer noch drastisch.
3.000 Prozent ist natürlich drastisch in der Tat. Jetzt aber nochmal zum Verständnis, diese Prozentzahl. Sie gehen also aus von einer, der durchschnittliche Deutsche hat quasi einen Wert von 100%.
Im Prinzip ist es so, wenn ich jetzt das präzisieren darf, dann ist es so, die Quoten werden immer auf einen Bevölkerungsanteil von 100.000 Personen berechnet. Also man fragt, wie viel von 100.000 Personen begehen eine Vergewaltigung, ein Sexualdelikt, wie viel von 100.000 Personen, zum Beispiel der Deutschen, begehen ein Tötungsdelikt, eine gefährliche Körperverletzung. Ist immer auf 100.000 Personen bezogen. Das ist die Quote auf 100.000 Personen. Und die vergleicht man dann mit der Quote auf 100.000 Personen, wieder bei Algeriern, bei Tunesiern, bei Marokkanern hat man zwei Quoten. Und diese Quoten, der Unterschied der Quoten, sind dann die Überrepräsentation. Wenn ich es jetzt theoretisch sage, ohne dass die Zahl jetzt stimmt, nehmen wir an, wir hätten bei Tötungsdelikten, bei Deutschen hätten wir, gesagt, ich sage es jetzt theoretisch, hätten wir auf 100.000 Personen, sind es drei Personen. Und wenn das dann dreimal so viel sind, dann wären es dann 9 Personen. Also es ist immer der Unterschied, wie viel, man könnte sagen, ich sage es jetzt plakativ Mörder, gibt es unter 100.000 Personen in der einen Gruppe, wie viel gibt es in der anderen Gruppe, wie viel Vergewaltiger. Und dann vergleicht man das. Und der Unterschied sind die Überrepräsentationen. Mhm. Und da ist es dann so, dass 100% Überrepräsentation bedeutet, dass diese Gruppe dann doppelt so viele Straftaten in dem Deliktbereich verübt. Und 200% wären dann dreimal so viel. Und man muss natürlich schon sagen, auch doppelt so viele Straftaten bedeutet dann doppelt so viele Opfer. Mhm. Und dann sind wir in der Diskussion der Überrepräsentation drin. Und mein Argument ist ja immer sehr stark, dass ich sage, egal was wir für Maßnahmen vorschlagen, egal was wir auch allenfalls für Gründe dafür ins Feld führen, man muss als Fakt mal feststellen, dass solche Überrepräsentationen schlicht inakzeptabel sind. Also da, glaube ich, kann kein Politiker sagen, da kann man zur Tagesordnung übergehen, man kann das so stehen lassen, sondern es ist inakzeptabel, weil es ja, das betone ich ja auch immer, ein Menschenrecht ist, dass Menschen nicht Opfer einer Gewalt- und Sexualstraftat werden. Ich glaube, da darf es keine zwei Meinungen geben. Und deswegen sind diese Zahlen natürlich einerseits drastisch, aber sie zeigen auch den Handlungsbedarf auf.
Bitte nicht vergessen, liken und abonnieren. Und kommentieren wäre natürlich auch ideal. Gut, also jetzt sagen Sie, wir müssen sozusagen uns die Nationalitäten nicht nur unterscheiden zwischen Ausländern und Deutschen, sondern genauer hinschauen und fragen, welche Nationalitäten, und dann uns auch genau die Delikte anschauen. Richtig. Und dann vergleichen, wie viel, haben wir Algerier als Beispiel ausgewählt, wie viel Algerier begehen mehr, also prozentual mehr. In absoluten Zahlen sind es natürlich weniger, weil ja viel weniger Algerier in Deutschland leben als Deutsche. Ja. Aber prozentual, wie viel Prozent sind sie häufiger vertreten in den Deliktgruppen, sexuelle Gewalt, Gewalt gegen das Leben, Mord, Raub und so weiter.
Ja. Und ich nehme ja diese Delikte, auch die Gewalt- und Sexualstraftaten, deswegen, weil wir da ja Delikte haben, die einen hohen Schweregrad haben und wo wir, glaube ich, uns alle einig sein sollten, das sind Delikte, die immer ein sehr schweres Integrationsversagen anzeigen. Mhm. Und wenn wir davon reden, dass wir Überrepräsentation in den Gruppen haben, dann ist das ja kein Zufall, wenn Sie dreimal, fünfmal, zehnmal mehr Täter in bestimmten Gruppen haben, sondern Sie müssen ja davon ausgehen, es gibt ein Kontinuum in die Gruppe hinein. Es ist eine Gruppeneigenschaft. Mhm. Das heißt nicht, dass jeder ein potenzieller Straftäter ist. Das heißt es nicht. Das heißt aber, dass in dieser Gruppe es viel mehr, und vielmehr ist der Vorname dann zum Teil, viel mehr Menschen mit sehr problematischen Verhaltensmustern, Einstellungen und Überzeugungen gibt. Und das ist das Thema, da sind wir dann voll im Zentrum von drängenden und die Gesellschaft gefährdenden Migrationsproblemen. Die haben dann auch andere Facetten, man kann ja nicht nur sagen, die Straftaten sind das Problem, sondern dann haben in der Gruppe natürlich auch andere problematische Verhaltensweisen, die man im Alltag sieht. Das ist also sozusagen nicht nur die Kriminalität. Wir sehen zum Beispiel, wir haben in den Gruppen auch erhöhte Sozialhilfequoten. Wir finden auch andere problematische Verhaltensweisen. Aber man kann sagen, die Schwerkriminalität, die ist wie der harte Indikator, dass es in diesen Gruppen dann, in diesen Nationalitätengruppen, viel verbreiteter, schwerwiegende, die Gesellschaft gefährdende Probleme gibt.
Wieso finden denn diese Schattenseiten der Migration, die Sie in Ihrem Buch also genauer darstellen, warum finden die denn in der Debatte nicht oder so wenig statt, in der öffentlichen Debatte?
Ja, also, weil es eine schwere ideologische Überlagerung des Themas gibt. Und die ist ja in Deutschland ganz extrem, weil jeder, der das thematisiert, der ist von bestimmten Gruppen sofort dem Vorwurf ausgesetzt, es würde hier Ausländerfeindlichkeit propagiert, es sei eine Rechtsradikale, eine, manchmal sagt man auch Nazi, eine radikale Position. Und das Thema ist schwerst ideologisch überlagert in Deutschland, in anderen Ländern auch, was natürlich dazu führt, dass es dann stagniert und nicht gelöst werden kann. Weil wenn man sich schon darüber streitet, darf man darüber überhaupt reden? Gibt es das Problem überhaupt? Dann haben wir gar keine Basis, das zu ändern, das Problem anzugehen. Und der Punkt ist, dass es, wenn man diese ideologische Überlagerung jetzt nochmal näher kennzeichnen will, dann gibt es zum Beispiel die Denkfigur, dass, wenn man das thematisiert, man fördert damit Ausländerfeindlichkeit. Jetzt sage ich ja immer dazu, Fakten können nicht ausländerfeindlich sein, Fakten stimmen oder stimmen nicht. Die sind auch nicht rechts oder links, sondern sie stimmen oder sie stimmen nicht. Deswegen ist der Grundansatz ja schon falsch, wenn es sich um Fakten handelt. wenn man sagt, diese Fakten passen aber nicht in ein Weltbild, in ein politisches System, eine Ideologie, deswegen darf man die nicht nennen, das ist ja vom Grundsatz schon falsch. Ich halte aber auch die Analyse für falsch, wenn argumentiert wird, dass man sagt, ja, wenn man das thematisiert, wenn man das zu stark in den Vordergrund drückt, dann werden die Menschen ausländerfeindlich, dann wird Rassismus befeuert. Ich würde sagen, das Umgekehrte stimmt. Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass diese Probleme nicht angesprochen werden, dass sie aus ideologischen oder pädagogischen Gründen vertuscht, bagatellisiert, tabuisiert werden, erst das fördert undifferenzierte Ausländerfeindlichkeit und es fördert vor allem, dass die Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren. Und ich kriege so viele Reaktionen auf das Buch und es sind immer Menschen, die fühlen sich im Stich gelassen, weil die natürlich nicht von abstrakten Zahlen ausgehen, sondern die gehen aus von ihrem Alltag, was sie im Alltag erleben, was sie in der Schule erleben, was sie an öffentlichen Plätzen erleben, was sie im Nahverkehr erleben, dass sie erleben, dass es eine zunehmende Messerkriminalität gibt, dass sie aggressive Verhaltensweisen beobachten in ihrem Block, da wo sie wohnen. Die Menschen erleben das ja. Und wenn man denen jetzt erzählt, und so wird es ja manchmal dann geframed, dass man sagt, das ist nur eure subjektive Wahrnehmung, die Zahlen sind ganz anders, dann fühlen sich diese Menschen natürlich nicht ernst genommen, im Stich gelassen. Zum Teil werden sie wütend, weil sie sagen, das, was ich in meinem Alltag erlebe, das stimmt ja gar nicht mit der Berichterstattung überein, das stimmt ja gar nicht überein mit dem, was die Politiker sagen. Deswegen ist das auch demokratietechnisch so falsch. Wir müssen die Probleme, die da sind, müssen wir offen ansprechen. Und wenn man dann versucht, und den Versuch gibt es natürlich ganz klar, dass man, ich sage mal, pädagogisch versucht zu verdrehen, zu vertuschen, das zu verbiegen, besser, wir reden gar nicht darüber. Man richtet ja einen Schaden für die Demokratie an, weil wir müssen doch daran glauben, dass die meisten Menschen mit Fakten umgehen können. Und deswegen ist das so wichtig, dass man darüber redet und dass man die Fakten entsprechend auch darstellt. Aber Sie haben, das war ja Ihre Eingangsfrage, passiert das? Geht man damit offen um? Nein, überhaupt nicht. Da kann ich selbst ein Lied davon singen. Und es gibt viel Berichterstattung, die ich nennen würde. Es ist eine pädagogische Einwirkung bis hin zur Desinformation. Ich bringe in meinem Buch ja viele Beispiele dafür. Und das ist so falsch, wie es nur falsch sein kann.
Desinformation, ja, ist ein wichtiges Kapitel in Ihrem Buch. Also, wie funktioniert denn dieses Argumentatorium? Wie heißt das? Wie sagen Sie? Argumentarium? Ja. Argumentarium. Ja. Argumentarium, ja. Diesen Begriff prägen Sie da. Dieses Argumentarium, um diese von Ihnen diagnostizierte statistische Faktenrealität zu verschleiern. Um diese Überrepräsentation von gewissen Nationalitäten in der Kriminalstatistik zu verschleiern. Wie funktioniert dieses Argumentarium?
Ja, also ich fange vielleicht mal an der Stelle an, dass es ja eine Besonderheit im Umgang mit der Ausländerkriminalität insgesamt gibt. Und die Besonderheit ist, wenn das überhaupt eingeräumt wird, wenn gesagt wird, es gibt diese überproportionalen Kriminalitätsraten, dann gibt es in den Diskussionen sofort einen Diskurs, der heißt, das hat aber nichts mit Migration zu tun. Und jetzt kommt dieses berühmte Argumentarium, dann kommen die Argumente, das ist halt, weil die Menschen sozial schlechter gestellt sind, weil es mehr junge Männer sind, weil sie fälschlicherweise angezeigt werden, es kommt das ganze Argumentarium. Bevor ich zu dem Argumentarium etwas sage, das ist ja insgesamt schon eine Merkwürdigkeit in der Debatte, weil selbst wenn die Gründe stimmen würden, sie ändern ja nichts an dem Problem. Ich bringe manchmal das Beispiel und sage dann, das ist so, wie wenn Sie in einem Stadtviertel sind und da gibt es Gewaltkriminalität, eine Gruppe, die die Bürgerinnen und Bürger zusammenschlägt auf der Straße. Und das ist ein Problem, was die Menschen bedrängt, was ihre Lebensqualität schwerst beeinträchtigt. Und jetzt würden Sie kommen und würden sagen, ja, das hat aber gar nichts mit euch zu tun und das ist ja nur verursacht, weil die haben gar nichts gegen euch, sondern die haben einen Hass auf die Stadt. Und jetzt lehnen sie sich zurück und sagen, aha, dann haben wir gar kein Problem. Und so läuft die Diskussion. Es kommt ein Grund. Es hat ja soziale Ursachen. Es sind die jungen Männer. Sie sind nur fälschlicherweise angezeigt. Und damit ist es erklärt und als wäre die Diskussion dann am Ende. Selbst wenn diese Gründe stimmen würden, ist ja das Problem damit in keiner Weise relativiert. Das ist eine Merkwürdigkeit in der Diskussion. Jetzt kommt aber noch hinzu,
das ist übrigens auch schon eine Strategie, weil dann ist gerne auch mal die Diskussion zu Ende. Wir haben einen Grund genannt und dann
so ist es.
Ja, Fertig,
das ist Ende der Diskussion. Das ist der Punkt, das ist der übergeordnete Mechanismus. Mhm. Wir müssen nur einen Grund finden und da müssen wir nicht weiter drüber reden. Mhm. Was ja absurd ist, wie gesagt, selbst wenn der Grund stimmen würde, ist ja nichts besser, sind ja trotzdem
die Probleme
fünfmal mehr vorhanden. Opfer und so weiter. Ja. Das ist schon merkwürdig. Und das zweite Problem daran ist, jetzt, wenn man die Gründe untersucht, sie stimmen nicht mal. Mhm. Das ist das zweite Problem da dran.
Woher wissen Sie das so genau?
Ja, weil man dem nachgehen kann, weil man dem wissenschaftlich nachgehen kann. Und ich habe das ja in dem Buch sehr, sehr deutlich für den, den es interessiert, dargestellt. Und ich habe das deswegen ausführlich dargestellt, weil das ja in einer Talkshow und einer Diskussionssendung gar nicht schnell zu entkräften ist. Sondern Sie haben ja in der Regel nicht die Zeit zu erklären, warum stimmt das nicht. Und
Das klingt ja einleuchtend.
Das ist
soziale Faktoren machen Kriminalität, klingt einleuchtend.
Das ist so.
Warum ist es in dem Fall aber nicht so?
Weil wenn einen das interessiert, ist der Grund, dass es sozial schlechter gestellte Gruppen sind. Das ist ja das Argument. Dann ist es zunächst mal so, der so intuitiv nachvollziehbare Zusammenhang, Menschen haben weniger Geld und dann begehen sie mehr Straftaten, stimmt schon so nicht, weil wir müssen ja nochmal drüber uns klar machen, wir reden über schwere Gewalt und Sexualkriminalität. Also wenn man jetzt genau mit der Lupe hinguckt, dann ist schon diese Annahme, ja, wer wenig Geld hat, der vergewaltigt halt Frauen.
Mhm. Ist schief.
Ja, genau. Mhm. Ist bei genauer Betrachtung auch schon schief. Und wenn einen das überhaupt interessiert, ob das Argument jetzt stimmt, dann müssen wir vergleichen Gruppen mit dem gleichen Sozialstatus. Es gibt ja Nationalitäten, die gleichen prekären Sozialfaktoren haben. Wir gucken ja da immer auf die Sozialhilfequote mit anderen gleichen Nationalitäten mit gleicher Sozialhilfequote zum Beispiel. Und dann sehen wir finden Länder mit gleichen Sozialhilfequoten, gleicher sozialer Struktur, mit höchst unterschiedlichen Kriminalitätsquoten. Mhm. Und das ist natürlich ein schon starker Hinweis darauf, dass das nicht stimmt. Dann gibt es Untersuchungen, wo das sogenannt faktorenanalytisch untersucht worden ist. Und da sind die Zahlen immer da, wo das berechnet worden ist. Dann geht man davon aus, die Autoren, die das überhaupt annehmen, die sagen dann, ja, es sind dann vielleicht 20% erklärungswert, manche sagen 25%, aber jetzt muss ich nochmal in Erinnerung rufen, wir reden von 300.000–500.000% Überrepräsentation. Und da sieht man schon, das Argument der sozialen Schwierigkeiten, das ist nicht im Ansatz geeignet, diese großen Überrepräsentationen zu erklären. Und genauso müssen Sie es bei dem Alter, bei den jungen Männern machen, da müssen Sie junge Männer einer Nationalität vergleichen, auch mit den jungen Männern einer anderen Nationalität. Und wenn sie das tun, sehen sie weiter die extrem großen Unterschiede. Das heißt, sie können alle diese Argumente, ich habe das ja gemacht, denen können sie nachgehen, sie können das durchgehen und sie können sie entkräften. Sie sind nicht ansatzweise in der Lage, diese extremen Unterschiede zu erklären. Und mein, also ich will nicht sagen Lieblingsargument, aber das Problematischste finde ich ja das mit dem Anzeigeverhalten, was ja in Deutschland seit Jahrzehnten vertreten wird.
Kommen wir gleich drauf. Gut. Sie hatten gerade gesagt 300 oder 400.000 oder habe ich das falsch verstanden? Sie meinten 3.000 oder 4.000 Überrepräsentation, nicht 100.000.
Nein, nicht 100.000. Also,
vielleicht habe ich mich auch verhört. Gut,
vielleicht habe ich es auch falsch gesagt. Also nur, dass wir nicht uns missverstehen.
Genau, nicht, dass der Zuschauer es falsch versteht.
Die Überrepräsentation sind 300, 400, 500%, 800%, 1000 und mehr Prozent.
Ja.
Das sind die Überrepräsentationen. Und wir reden bei dem Einfluss zum Beispiel von sozialen Faktoren, reden wir dann von bestenfalls 20-25%. Da sieht man schon, das ist nicht im Ansatz geeignet, diese extremen Überrepräsentationen zu erklären. Zumal sie, wie gesagt, Länder sehen, gleiche Sozialhilfequoten und gar keine Überrepräsentation in der Kriminalität und andere mit dann 500-800%.
Also gut, das würde natürlich das entkräften, ja, wenn Sie die Nationalitäten vergleichen und dann sehen, trotz der gleichen sozialen Lage haben die eine viel geringere Qualität. Dann stellt sich natürlich aber die Frage, wissen Sie oder weiß man, woran es denn dann liegt? Das ist ja schon auffällig oder unerklärlich im ersten Moment.
Ja, unerklärlich ist es nicht.
Also beide sind Einwanderergruppen und trotzdem verhalten sie sich so unterschiedlich. Beide kommen unter anderem auch vielleicht aus asiatischen Ländern oder aus Nahostländern.
Richtig.
Und trotzdem haben sie so einen Unterschied. Also zum Beispiel ist mir das aufgefallen, Ägypten viel weniger als Algerier. Ja. Beides sind Nordafrikaner. Ja. Warum sind Ägypter so viel weniger kriminell als ihre nordafrikanischen Brüder aus Algerien?
Man muss zunächst feststellen, nochmal die Diskussion, in der wir uns jetzt bewegen, die nach den Gründen, ich habe es gesagt, dass wir nicht in den gleichen Fehler verfallen, die Gründe ändern mal nichts an der Tatsache. So, jetzt müssen wir uns trotzdem darüber unterhalten, was sind denn die Gründe, wenn es die sozialen Faktoren nicht sind und die jungen Männer, wenn es die nicht sind. Und da ist es für mich völlig klar, es sind kulturelle Prägungen. So. Mhm. Jetzt kann ich Ihnen nicht für jedes einzelne Land sagen, was ist das spezifisch jetzt in, das hätte ich Moldau gesagt, in Moldau kann ich es Ihnen mittlerweile sagen, weil sich Personen aus Moldau gemeldet haben und mir das dann erklärt haben, warum dann Moldau so stark überrepräsentiert ist, weil das was mit den patriarchalen und dann mit den gewaltaffinen Strukturen zu tun haben. Aber es gibt natürlich in den verschiedenen Ländern auch Spezifika. Die Länder, man kann nicht sagen, also wie man auch nicht sagen würde, in Europa alle Länder sind gleich, haben alle die gleichen kulturellen Prägungen. Das heißt, es gibt länderspezifische kulturelle Prägungen und die sich dann darin unterscheiden. Was sind kulturelle Prägungen? Und wie komme ich überhaupt darauf, dass ich sage, das sind Gründe? Und das unterscheidet mich ja von Kriminologen, die ja da sehr aktiv sind und dann oft dieses gute Narrativ vertreten und die Menschen beruhigen wollen und dann eben sagen, es gibt gar keinen Zusammenhang zwischen Migration und Kriminalität, was eindeutig nicht stimmt von der Faktenlage. Aber diese Kriminologen haben ja in der Regel noch nie einen Fall gesehen. Das heißt, die sitzen am Schreibtisch und werten Statistiken aus. Und ich verbinde zwei Dinge. Ich bin Wissenschaftler und mache Statistik, aber ich habe seit 30 Jahren, sehe ich diese Menschen. Ich habe ja fürs Buch nochmal rekapituliert. Das sind roundabout 5000 Fälle. Und ich muss immer erklären, warum hat die Person die Tat begangen. Ich muss den Mechanismus immer im Einzelfall aufklären. Und deswegen weiß ich natürlich, was sind dann im individuellen Fall, was sind die Gründe, die dazu führen, dass jemand seine Frau, die sich trennen will, umbringt. Mhm. Und aus diesem Wissen von 30 Jahren Fällen kann ich Ihnen die Faktoren nennen. Und das sind eben diese kulturellen Prägungen, die das erklären.
Okay, also ganz kurz, weil Sie es jetzt angesprochen haben. Sie sagen, Kriminologen, denen wird in der Gesellschaft eine hohe Kompetenz zugesprochen. Also von der Öffentlichkeit geht mir auch so, würde ich auch sagen, wer, wenn nicht ein Kriminologe, ist kompetent für das Thema Kriminalität. Aber Sie sagen, ist gar nicht so. Die sind nämlich Schreibtischtäter und keine Praktiker.
Ja. Ich würde Ihnen nicht jede Kompetenz absprechen. Und es gibt kriminologische Studien, die wichtig sind. Aber das Missverständnis ist in der Tat so, dass man ja häufig denkt, Kriminologen, die haben jetzt ganz viel mit Fällen zu tun und sehen diese Fälle. Und ich kenne Kriminologen, also die sich da sehr pointiert äußern. Also Professor Bayer ist so jemand. Und ich weiß das von ihm, weil ich ihn persönlich kenne, der im Übrigen ein sehr freundlicher Mensch ist. Also es geht hier nicht um irgendwas Persönliches. Der hat im Leben noch nie einen einzigen Fall gesehen. So. Und das, was ich ihm dann auch vorwerfen würde oder vielen Kriminologen, dass dann das, was sie nicht wissen, was sie nie gesehen haben, dass sie das dann mit bequemen Thesen auffüllen. Und dann kommen Erklärungen und diese Erklärungen sind aus meiner Sicht absurd. Da wird dann zum Beispiel spekuliert, die zunehmende Messerkriminalität könnte etwas mit der Inflation zu tun haben. Das ist einerseits absurd, aber da sieht man auch, dass diese Personen dann Aussagen machen, die natürlich gar nichts mit ihrer eigenen Beschäftigung zu tun haben, weil das sieht man aus den Zahlen nicht. Und da wird etwas gefüllt mit, ich würde sagen, wohlfeilen Argumenten, um die Menschen zu beruhigen. Und die stimmen natürlich nicht.
Aber solche Argumente kommen von Kriminologen? Messerkriminalität hat was mit Inflation zu tun?
Das ist angeführt worden. Also der,
und wie soll das funktionieren? Die Leute haben dann weniger Geld und dann sind sie frustriert und stechen zu, oder?
Ja, fragen Sie mich nicht, das ist nicht mein Argument, das ist auch falsch. Mhm. Aber es zeigt den Mechanismus. Der Mechanismus ist so, man will irgendeine Erklärung haben, die mit irgendwas zu tun hat, aber nicht mit der Migration. Das ist das gemeinsame Merkmal dieser Art von Erklärung. Und da, ich würde sagen, ist nichts so blöd, dass es ins Feld geführt wird. Da ist ja schon spekuliert worden, wenn auf die Kriminalität in den Schwimmbädern, wenn die thematisiert worden ist, dann ist schon, haben einige gesagt, das ist der Klimawandel und es hat was mit der Hitze zu tun. Also da ist wirklich kein Argument so absurd, dass es nicht genannt wird. Aber man muss sich nochmal vergegenwärtigen. Also da wird wild spekuliert. Und das ist aber ein Feld, Sie haben es gesagt, Kriminologen in der Regel, die haben noch nie einen Fall gesehen. Das heißt, die nehmen das Feld oder man kann auch sagen das Vakuum, was es da gibt aus der eigenen Profession und bringen jetzt Argumente, von denen sie dann ausgehen, die haben eine beruhigende Wirkung oder eine ablenkende Wirkung. Die ablenkende Wirkung ist immer so, es hat nichts mit der Migrationsproblematik zu tun, es hat schon gar nicht mit kulturellen Prägungen zu tun, sonst werden irgendwelche Argumente dann gebracht, die dann ins Feld geführt werden. Und wenn ich den Kollegen Bayer hier schon angesprochen habe, etwas, was er auch immer bringt, ist, dass er sagt, das wächst sich wieder aus, das wird sich ändern. Und das sagt er seit Jahren. Seit Jahren sagt er, das ist jetzt halt eine Welle, es ist ein Peak und es wird sich wieder ändern. Auch das ist ja in keiner Weise durch irgendeine Erkenntnis fundiert, sondern nur durch den Glauben oder durch die, ich würde sagen, Motivation. man will die Menschen beruhigen. Und da komme ich wieder an den Ausgangspunkt zurück und sage, das ist so falsch, weil die Menschen wollen nicht beruhigt werden. Die Menschen wollen die Wahrheit hören und die wollen die Fakten wissen. Und sie wollen auch die Fakten wissen, die natürlich mit ihren eigenen Erfahrungen übereinstimmen. Und da geht ja dann der Unterschied auf, wenn die Menschen das Gefühl haben, da wird irgendwas erzählt, das hat mit unserer Lebenswirklichkeit gar nichts zu tun. Und deswegen ist das, ich habe es schon gesagt, so falsch, wie es nur falsch sein kann, das zu versuchen, zu bagatellisieren, wegzureden, irgendwelche Fantasieerklärungen dafür zu bringen, das ist falsch.
Jetzt sagen Sie, Sie sind also forensischer Psychiater und Sie sagen, Sie haben Einblick, weil Sie in Ihrer 30-jährigen Berufspraxis zu tun haben mit Kriminellen, anders als die Kriminologen, die irgendwie an der Uni sitzen oder in einem Institut. Was machen Sie denn als forensischer, was ist das überhaupt genau, ein forensischer Psychiater?
Ja, ein forensischer Psychiater ist ein Gerichtspsychiater, ist ein Psychiater, der sich mit Straftätern beschäftigt. Hm. Es gibt zwei wesentliche Aufgabengebiete in der forensischen Psychiatrie. Das eine sind Gefährlichkeitsbeurteilungen. Und um die Gefährlichkeit einer Person zu beurteilen, muss man immer verstehen, warum hat die Person diese Straftat begangen? Das ist immer der Schlüssel. Ich nenne das Deliktmechanismus und meine damit, wenn es hier einen Täter gibt von einem Sexualdelikt, von einer Tötung, beim Tötungsversuch, einem Tötungsdelikt, und es gibt eine Tat, eine Vergewaltigung, eine schwere Körperverletzung, eine Tötung. So, wenn diese Person das getan hat, dann muss es einen Zusammenhang geben zwischen dieser Tat und Gefühlen, Gedanken, Wahrnehmung dieser Person. Das kann nicht anders sein. Mhm. Das kann nicht anders sein.
Ja, da würde wahrscheinlich Miss Marple sagen, aber Elementary, Dr. Watson. Okay, jetzt habe ich alles durcheinander gebracht. Ja. Aber klar, natürlich würde jeder so denken.
Ja. Wobei ich dann Klammer auf sagen kann.
Und das erforschen Sie.
Ja, das ist immer meine Aufgabenstellung. Es gibt es aber auch viele forensische Psychiater, die sagen, das ist gar nicht wichtig, das müssen wir gar nicht aufklären, das ist wieder ein anderes Thema. Und deswegen gibt es auch Probleme in den Gutachten, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich würde sagen, natürlich, so wie Sie es sagen, jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand wird das verstehen. Mhm. Ich würde sagen, eine Person, die das macht, es muss irgendwas mit den Gedanken, Gefühlen und Wahrnehmung zu tun haben.
Ja.
Und es ist doch wichtig, dass ich das einmal verstanden habe. Mhm. Dass ich einmal verstanden habe, wie funktioniert das in der Person? Wo kommt die Wut her? Welche Gedanken haben eine Rolle gespielt, dass die Person das jetzt macht? Das ist das, was ich Deliktmechanismus nenne. Und selbstverständlich hat das dann was mit Eigenschaften dieser Person zu tun. Mhm. Da gibt es so Eigenschaften, ich nenne mal eine wutgeprägte Reaktivität. Das bedeutet, wenn Sie diese Eigenschaft haben, Sie haben eine wutgeprägte Reaktivität, dann ist es so, wenn das angeklickt wird bei Ihnen, es gibt einen Auslöser für die Wut, dann ist die Wut bei Ihnen viel stärker ausgeprägt als bei anderen Personen. Die ist sozusagen intensiver. Mhm. Und sie geht fließend in eine aggressive Handlungsbereitschaft über. Also, und da sehen Sie, das ist eine andere Wut als die normale Wut. Und so gibt es insgesamt 125 solcher Eigenschaften, die da eine Rolle spielen. Ich nenne eine andere, um ein Beispiel zu sagen. Da gibt es die chronifizierte Gewaltbereitschaft. Das bedeutet, es sind Personen, die sagen, Gewalt ist für mich ein gutes Mittel, um meine Ziele zu erreichen. Mhm. Deswegen gibt es eine niedrige Hemmschwelle, Gewalt einzusetzen. Wenn Sie das als Eigenschaft haben, dann haben Sie natürlich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass Sie in der Situation A, B, C, D auf die Idee kommen, ich kann Gewalt einsetzen. Und so gibt es 125 solcher Risikoeigenschaften, die erklären dann, warum diese Person diese Tat begangen hat, weil diese Gedanken, Gefühle, Wahrnehmung, die Person hat, bleiben wir bei der chronifizierten Gewaltbereitschaft. Da könnte man sagen, in einer bestimmten Situation, weil die Person eine chronifizierte Gewaltbereitschaft hat, kommt sie viel schneller auf die Idee, Gewalt kann jetzt ein gutes Instrument sein, dass ich mein Ziel erreiche. Also ich sehe, sie kommt auf die Idee, sie hat den Gedanken, Gewalt ist jetzt eine gute Idee, um mein Ziel zu erreichen. Und sie hat diese Idee, weil sie eine chronifizierte Gewaltbereitschaft hat, weil sie in ihrem Selbstkonzept sagt, Gewalt ist ein Instrument, was ich leicht und in vielen Situationen einsetze. Gleiche gilt für, ich mache ein letztes und will das jetzt nicht, da können wir eine Stunde drüber reden. Es gibt Menschen, die finden aggressive Sexualität, gewalttätige Sexualität, finden sie attraktiv. Wenn sie das so empfinden, dann würde man sagen, das ist eine sogenannte Vergewaltigungsdisposition, weil für sie gewalttätiger Sex eine besondere Attraktivität hat. Wenn sie diese Eigenschaft haben, dann werden sie in bestimmten Situationen, werden sie versuchen, das in die Tat umzusetzen und haben entsprechende Gedanken, werden durch etwas erregt. Und so gilt das für alle Eigenschaften. Macht doch noch eine letzte Dominanzproblematik, sind Menschen, die wollen Macht ausüben. Die mögen es nicht, wenn das so ist, sondern die wollen das so haben.
Also sie meinen, so für die, die es jetzt nicht sehen, wenn es gleich ist, sondern die wollen ein Gefälle haben.
Die wollen ein Gefälle haben.
Das haben sie jetzt gerade mit ihren Händen angedeutet.
Also das heißt, die wollen nicht auf Augenhöhe mit Menschen zu tun haben, sondern die wollen es so haben, dass die andere Person ihnen untergeordnet ist. Und das Erleben, was sie in dem Moment haben, ist dann Macht. Sie fühlen ein Machterleben gegenüber dieser Person und sie stellen das her, indem sie die Person kontrollieren. Das heißt, indem sie Kontrolle, Verfügungsgewalt haben. Also ich mache einen Schnitt, ich sage, das alles sind solche Eigenschaften und sie müssen immer rausfinden, welche Eigenschaften hat die Person, die dann zu Gedanken, Gefühlen und Wahrnehmung führt und dann eben zu der Straftat. Und das ist immer das Essential in der Gefährlichkeitsbeurteilung. Ich muss das einmal verstehen. Das ist das, was ich seit 33 Jahren mache. Das ist das, was ich in der Zeit in roundabout 5000 Fällen gesehen habe. Die zweite Dienstleistung von forensischem Psychiater.
Resozialisieren Sie dann auch?
Eben.
Ach, das ist die zweite.
Das wäre die zweite.
Entschuldigung.
Die zweite ist natürlich, dass wir das nicht für die Theorie feststellen und sagen, jetzt haben wir es verstanden, jetzt sind wir zufrieden und das Gericht ist zufrieden, weil wir es jetzt wissen. Die Idee ist natürlich immer, wir wollen ja wissen, was ist das Risiko der Person und was können wir dafür tun, dass diese Person das nicht wieder tut, dass das Rückfallrisiko sinkt. Und da sind sie dann im Bereich von Interventionen, vielleicht von Therapien. Man kann im Größeren sagen, wie resozialisieren sie die Person? Und da ist es auch wichtig, dass sie genau verstanden haben, was ist denn das Problem? Dass man nicht plakativ sagt, ja, ein Sozialarbeiterjob und dann ist es kein Problem mehr. Sie müssen einmal verstanden haben, was ist das Problem, damit auch die Person selber an dem Problem arbeiten kann, damit sie weiß, was muss sie ändern. Also umso präziser sie sind, umso genauer sie das verstanden haben, auch der Täter selber, umso besser ist natürlich die Grundlage, dass sie das dann in Zukunft verhindern können, dass das Risiko sinkt. Und wenn das gut zusammenspielt, das Erkennen des Deliktmechanismus, also die Gefährlichkeitsabklärung, dass man das einmal verstanden hat, plus dass dann die richtige Intervention kommt, dann können sie extrem viele Straftaten verhindern, weil sie das Risiko dann deutlich senken können. Mhm. Das ist grob mal gesagt das, was seit über 30 Jahren mein Arbeitsgebiet ist.
Und so wie Sie es jetzt erklärt haben, klingt es aber so, als ob das natürlich sehr individuell, also psychologisch sei. Ja, es hängt also von meiner individuellen Disposition ab, von meiner Psychologie. Vorhin haben Sie aber erklärt, dass Sie feststellen, diese Tätergruppen, die erklären sich aus einer kulturellen Prägung. Also nicht aus einer individuellen psychologischen, sondern aus einer kulturellen. Also ist das nicht ein Widerspruch?
Nein, das ist insofern kein Widerspruch, weil es allgemeine Faktoren gibt, die natürlich bestimmte Einstellungen dann fördern und die dann bei viel mehr Personen auftreten. Ich mache es jetzt nicht so abstrakt, sondern mache es mal am Einzelfall. Wenn Sie in einer Region leben, in der es viel extremistische religiöse Vorstellungen gibt, dann gibt es viele Personen, die extremistische religiöse Vorstellungen haben. Und individuell bedeutet das dann, dass sie bei mehr Personen individuell, jetzt kommt die Eigenschaft, die man dann dafür nennen würde, eine sogenannte delinquenzfördernde Weltanschauung gibt. Weil sie sagen, ich habe den richtigen Glauben und die Ungläubigen, die sind weniger wert und es ist richtig, dass die vielleicht, dass ich Gewalt anwende und so. Das heißt, es übersetzt sich immer das Kulturelle, wenn das Kulturelle eine Rolle spielt, das ist nicht immer so, aber wenn kulturelle Prägungen eine Rolle spielen, dann übersetzen die sich immer im Individuum in einer Überzeugung, einer Haltung, die wieder eine Eigenschaft ist. So eine delinquenzfördernde Weltanschauung, das ist eben keine Meinung, sondern das ist eine tief mit der Identität verknüpfte Überzeugung. Wie es übrigens bei extremistischen Vorstellungen, wenn sie dann tief in der Identität verankert sind, immer ist. Das gilt für Linksextremisten, für Rechtsextremisten, für Religiöse. Es wird dann irgendwann zu einem Teil des eigenen Selbstbildes. Es ist nicht eine Meinung, die ich austauschen kann, wo ich diskutiere und sage, ja, wenn ich nicht recht habe, ist es auch kein Problem. Es wird viel größer. Und erst dann ist es eine delinquenzfördernde Weltanschauung, weil es ein Teil der eigenen Identität ist. Und wenn die dann stark ausgeprägt ist, dann kommt bei diesen Menschen ja immer die Idee an irgendeinem Punkt, weil das so wichtig ist, weil es so überwertig ist. Deswegen heiligt der Zweck die Mittel. Hm. Das ist immer der Radikalisierungsumkehrpunkt, wenn dann Menschen sagen, das ist so bedeutend, das ist so großartig, das ist so wichtig, dem ordne ich alles unter. Und da ist dann der Rechtsextremist der gleiche wie der Linksextremist und der religiöse Fanatiker oder andere Fanatiker, die sagen dann an dem Punkt, deswegen ist es gerechtfertigt, dass ich Gewalt anwende. Und das ist der Mechanismus dann individuell, der sich übersetzt ins Individuum und dann zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Gewalttaten führt. Und der Zusammenhang ist dann die kulturellen Prägungen in einem bestimmten Kulturraum begünstigen es, dass bei mehr Menschen bestimmte Eigenschaften, Haltungen auftreten, als wenn sie andere kulturelle Prägungen haben, die zum Beispiel dem entgegengesetzt sind, wo sie sagen, die kulturelle Prägung, Sie haben es angesprochen, im asiatischen Raum, die ist eher so, dass man sagt, die Gemeinschaft ist wichtiger, das Individuum hat dem gegenüber zurückzutreten, es spielen gewisse Grenzen, vielleicht sogar überbetont eine Rolle, ist auch eine kulturelle Prägung. Deswegen finden Sie dann individuell bei viel weniger Menschen die Bereitschaft, in der Gesellschaft Gewalt auszuüben. Das ist der Zusammenhang zwischen den allgemeinen kulturellen Prägungen und den individuellen Ausprägungen.
Also das klingt alles vernünftig und seriös, jetzt für mich als Laien nachvollziehbar, auch irgendwie in Übereinstimmung mit dem, was ich selber beobachte bei Menschen oder meine zu beobachten. Wenn das jetzt die Grundlage und der Gegenstand ist oder die Grundlage des Buches, auf der Sie den Gegenstand, die Schattenseiten der Migration aufbereitet haben, warum wird Ihr Buch dann so befehdet? Denn Sie haben ja schon berichtet, sogar bevor es erschien, bevor es geschrieben war oder fertig geschrieben war, ging das schon los, dass man Sie versucht hat, also dass man sie hat abblitzen lassen, dass sie keinen Verlag gefunden haben. Was ist da passiert?
Ja, es war in Deutschland, man kann sagen, unmöglich, das Buch zu publizieren. Es gab Interesse von verschiedenen Verlagen. Die Vertreter haben gesagt, das ist ein interessantes Buch. Es wurde auf der Buchmesse vorgestellt.
In Leipzig.
In Leipzig, genau. Mhm. Und dann hat man das in keinem Verlag durchbekommen, weil die Verlage, die Verlagsseite und dann gesagt haben, Spektrum reicht dann von, ist kein aktuelles Thema, bis hin zu, unsere Autoren werden verschreckt, wenn wir das Thema nehmen.
Also, wobei Sie sagen, ist kein aktuelles Thema, ist schon eine Schutzbehauptung. So deuten Sie das, oder?
Das deute ich in der Tat so. Also wenn man sagt, das ist kein aktuelles Thema. Also, es war ganz deutlich, dass man den Shitstorm befürchtete, dass man befürchtete, mit dem Thema in ein schiefes Licht zu geraten. Deswegen hat das keiner publiziert. Und es hat ja eine längere Geschichte dahinter. Es gab einen Verlag dann, der so, ich will mal sagen, durch Personen oder durch eine gewisse Ausrichtung im Verlag, die dann fast sich genötigt fühlten, das zu machen, dass das nicht so weit führt hier. Aber der Verlagsleiter selber fand das nur eine halb gute Idee. Und die haben es dann, als das Manuskript vorlag, dann also in Grund und Boden gestampft und gesagt haben, wir wollen das gar nicht machen. Haben gesagt, das ist inhaltlich falsch, das ist stilistisch schlecht. Sie wollten aus dem Vertrag raus, mit Händen und Füßen. Ich habe dann die Verlegerin angerufen, habe gesagt, wir können uns das Theater sparen, weil es ist klar, was dann folgt. Sie fordern mich auf, den Inhalt zu ändern. Ich weigere mich, dann kommen sie aus dem Vertrag raus. Habe ich gesagt, wir können uns das sparen. Sie wollen das nicht machen, aus dem Vertrag raus. Das ist eigentlich die fast 12-monatige Vorgeschichte von dem Buch. Das ist das Buch, was nicht erscheinen sollte. Und ich habe dann durch eine Journalistin, die eine persönliche Freundin hatte, die einen ganz kleinen Verlag hatte, die dann gesagt hat, ich überlege mir das einen Tag, ich schlafe eine Nacht drüber und mache das dann. So ist das Buch überhaupt zustande gekommen. Also wenn man jetzt sagt, ist das leicht, ich habe schon verschiedene Bücher publiziert, es war fast unmöglich, das zu publizieren. Und der Grund, Sie haben nach dem Grund gefragt, das hat mit zu tun, mit der ideologischen Überlagerung, weil man das Gefühl hat, man nimmt ein Thema, in dem man einen Shitstorm befürchtet, in dem es image-schädigend ist. Es sind ja dann diese Mechanismen. Wir haben ja nicht eine Zensurbehörde, die dann sagt, das darf nicht gedruckt werden, sondern es ist eine Selbstverpflichtung. Es ist ein schmuddeliges Thema. Wir wollen das nicht. Es ist unbequem. Man wird vielleicht sozial geächtet. Und das setzte sich ja nach der Publikation des Buches auch insofern in bestimmten Reaktionen fort, in dem mir dann irgendein Radikalismus unterstellt wird, in dem dann es zu Absagen von Vorträgen und Ähnlichem kommt, also die ganzen Phänomene, die wir aus dieser Cancel Culture kennen.
Sie sagen, das ist also, dass auch Kollegen Sie angreifen, dass Kollegen sagen, sie wollen nicht mehr mit Ihnen auf einem Podium sitzen, aufgrund der Thesen, die Sie im Buch vertreten.
Das hat es gegeben. Es hat bei einer Veranstaltung, bei einer Tagung, bei der es übrigens gar nicht um Migration ging, sondern um ein anderes Thema, um das ich mich auch sehr bemühe. Das sind die zunehmenden Falschbeschuldigungen bei Sexualdelikten. Also war ein ganz anderes Thema, wo ein Kollege dann dem Veranstalter einen ausführlichen Brief geschrieben hat und dann pathetisch irgendwelche moralischen Bedenken reklamiert hat, wegen derer er mit mir nicht in einem Raum sitzen kann. Also das hat jetzt in dem Jahr also sehr viele Blüten getrieben, wo man sieht, dass das alles andere als ein Thema ist, über das man einfach mal neutral, offen, wissenschaftlich reden kann. So ist es überhaupt nicht.
Jetzt waren Sie von 1997 bis 2018 Chefarzt des psychiatrisch-psychologischen Dienstes des Kantons Zürich in der Schweiz, wo Sie auch leben. Sind Sie denn dann überhaupt berufen und kompetent, wenn Sie in der Schweiz leben und arbeiten, um ein Buch vor allem über Deutschland zu schreiben?
Naja, ich habe es ja über drei Länder geschrieben, über den ganzen deutschsprachigen Raum, über Deutschland, Schweiz und Österreich. Und ich habe in allen drei Ländern drei Statistiken verwendet, die polizeiliche Kriminalstatistik, die Verurteiltenstatistik und die Strafgefangenenstatistik, gerade um ein komplettes Bild zu bekommen. Es ist aber so, dass ich beide Länder sehr gut kenne, weil ich die eine Hälfte meines Lebens in Deutschland verbracht habe und die andere Hälfte, bisherige Hälfte in der Schweiz. Ich bin so ein Doppelbürger, der beide Länder sehr gut kennt und auch die Unterschiede deswegen kennt und die Gemeinsamkeiten. Und zudem ist es ja so, dass diese Statistiken, die ich dann ausgewertet habe, die stammen natürlich aus den verschiedenen Ländern. Also es gibt die, basiert auf den deutschen Statistiken dann. Und es kommt hinzu, dass ich auch in Deutschland aktiv bin und viele Fälle kenne und Kollegen supervidiere. Also es ist überhaupt nicht so, dass über Deutschland nichts sagen könnte. Ich kenne die deutsche Situation, die Fälle und die Straftäter kenne ich auch in Deutschland sehr gut.
Jetzt haben Sie gesagt, also Sie werden von Kollegen angegriffen. Sie wiederum sagen, also gerade Kriminologen, und da gibt es ja einige, die auch immer wieder sagen, diese Argumente, die wir vorhin schon besprochen haben, ja, das hat was mit dem Klimawandel zu tun, mit der Inflation oder mit sozialen Ursachen. Sie sagen, der Hintergrund, warum die Kriminologen so oder viele oder etliche Kriminologen so argumentieren, übrigens vor allem die wir ständig in den Medien sehen.
So ist es.
Dass die so argumentieren, das hat einen Grund. Die haben nämlich eine Agenda, sagen sie.
Ja, ich weiß es auch, weil ich ja zum Teil mit den Kriminologen selbst Kontakt habe und mit denen darüber rede. Und die haben die Befürchtung, die ich eben genannt habe, dass sie sagen, wenn das Thema zu stark in den Medien ist, wenn wir das thematisieren, dann fördert das Ausländerfeindlichkeit, generelle Ausländerfeindlichkeit. Und dann kommt meistens hintendran auch, es fördert eine gefährliche politische Entwicklung, dass davon Parteien in Deutschland die AfD profitiert und deswegen darf man das Thema nicht benennen. Und manchmal kommt dann auch noch der Verweis natürlich auf die nationalsozialistische Vergangenheit und es wird dann darauf hingewiesen, dass wir deswegen erst recht gar nichts dazu beitragen dürfen, dass hier Ausländer problematisiert werden. Und ich sage ja immer, das ist ja auch eine, und gerade in Deutschland, eine inflationäre Ausweitung auch dieses Themas. Es ist ja richtig, dass wir, dass die nationalsozialistische Vergangenheit in Deutschland also eine katastrophale Zeit gewesen ist und fürchterlich, und das darf nicht vergessen werden. Aber dass man das auf alle möglichen Alltagsthemen ausweitet, inflationär und instrumentalisiert, das ist natürlich falsch. Aber diese ganze Denkfigur, die ich hier beschrieben habe, die ist in dem Thema sehr präsent.
Aber wenn das so ist, wie Sie sagen, dann sind das ja gar keine Wissenschaftler, wie man annimmt. Also normalerweise denkt man, Kriminologen sind Wissenschaftler, sondern dann sind es ja Propagandisten.
In dem Bereich sind es Propagandisten, das würde ich sagen. Ich würde nicht sagen, sie sind nur Propagandisten, weil sie machen auch Studien, die vernünftig sind, die sehr gut sind, die interessant sind. Aber in diesem Teil, man könnte sagen, der politischen Diskussion über Migrationsprobleme, da sind sie Propagandisten, ja.
Jetzt kommen von bekannten Kriminologen Argumente, die dann auch in den Medien aufgenommen werden, die dieses, ich sag mal, oder diese Argumentation, wie Sie sie bringen, die dir entgegenstehen. Also Ihre Argumentation ist, diese Kriminalität ist kulturell bedingt und kommt mit der Einwanderung ins Land.
Ja.
Und da gibt es zum Beispiel einen Kollegen oder einen Kriminologen, Heinde Haas, der sagt, nein, stimmt gar nicht, Zuwanderer sind sogar weniger kriminell. Und sie sagen, dessen Zahlen stimmen. Wie kann das sein, wenn Ihre Zahlen das Gegenteil sagen?
Ja, weil die Zahlen halt nicht aus Europa stammen, sondern weil die Studien, auf die er verweist, zum Teil illegale Einwanderer in den USA sind, die dann Jobs haben und die Befürchtung haben, sie könnten ausgewiesen werden, wenn sie auffallen. Und wir sehen, man muss immer wissen, wovon redet man. Und das hat natürlich nichts mit unserer Migration zu tun. Und die Zahlen, die mit unserer Migration zu tun haben, die Studien sozusagen, die sehen Sie in dem Buch. Das sind die Zahlen. Mhm. Die sind natürlich bei Heinde Haas nicht erwähnt. Und ich habe der Heinde Haas ja in dem Buch ein eigenes Kapitel gewidmet. Und da ist es ja so, dieses Buch ist ja in Deutschland abgefeiert worden, als endlich als endlich die differenzierte Auseinandersetzung und endlich die kenntnisreiche, faktenbezogene. Und man muss sagen, nein, dieses Buch hat eine einzige Funktion, nämlich die Menschen zu beruhigen und zu sagen, es gibt gar kein Problem mit Migration. Das ist seine Aussage, es gibt kein Problem mit Migration. Mhm. Und das ist in einer Weise falsch und absurd, dass es geradezu zynisch ist, wenn man sieht, was in den europäischen Ländern wegen dem Migrationsproblem los ist und wie viele Menschen das Vertrauen in den Staat verlieren und wie sehr das unsere Gesellschaften spaltet bis hin zu zerreißt, ist es geradezu zynisch, das ins Feld zu führen. Und stimmt natürlich nicht.
Also um das nochmal deutlich zu machen, das Buch von Heinde Haas wird in Deutschland abgefeiert und da steht drin, Zuwanderer sind weniger kriminell, illegale Zuwanderer sind besonders gesetzestreu. Ja. Und drittens, in der zweiten Generation erst werden Zuwanderer krimineller. Das heißt, sie passen sich den Deutschen an. Das heißt, die Deutschen machen die Zuwanderer kriminell.
So ist es.
So argumentiert der. Und
so argumentiert er.
Das wird hier als Maßstab, als State of the Art von den Medien dargestellt.
Das ist groß abgefeiert worden in sehr vielen Medien, ja. Mhm.
Und das stimmt alles deswegen nicht, weil es sich auf Einwanderer in den USA bezieht?
Weil es sich auf Einwanderer unter anderem in den USA bezieht und weil es zum Teil selektive Beobachtungen oder selektive Befunde sind, die aus den Studien rausgezogen werden. Es sind die üblichen Argumente, die wir auch schon genannt worden sind, die sind da auch, kommen auch wieder vor, die jungen Männer, die sozialen Ursachen und die ganze Litanei, die ist da auch wieder verarbeitet. Und das alles führt zusammen zu diesen Aussagen.
Okay, jetzt müssen Sie aber bitte kurz erklären, warum sind Zuwanderer in den USA weniger kriminell? Warum sind Illegale besonders gesetzestreu und werden in der zweiten Generation erst krimineller? Warum
das ist mit der zweiten Generation, das kann ich Ihnen nicht erklären. Das habe ich auch nicht. Aber es ist so, was sich auf die illegale Migration bezieht, das hat sich bezogen auf Studien in den USA, in denen es eben die ohne Papiere in den USA sich aufhaltenden Menschen ging, die dann zum Teil ja 10, 15 Jahre irgendwelche Jobs haben, die verständlicherweise eine Angst haben, dass sie entdeckt werden und dann abgeschoben werden.
Und sich deswegen korrekter verhalten.
Tendenziell.
Gut,
und auch nur bestimmte. Ja. Es gilt auch dann nicht für alle, aber es gilt dann für bestimmte.
Gut, ist ja eigentlich auch klar, ist ja nicht jede Zuwanderung gleich. Also zum Beispiel eine sehr stark regulierte Zuwanderung wie in Australien, ja, die wird wahrscheinlich viel weniger kriminell sein als eine ungesteuerte wie in Europa.
So ist es. Und das, was wir hier haben, wir haben ja so zwei große Titel, über die Migranten nach Deutschland kommen. Der eine Titel ist das Asylrecht, in dem es ein Recht gibt. Und das Recht richtet sich ja nicht danach, wird die Person einen Arbeitsplatz haben, teilt sie die Werte, sondern es ist ein Recht, was an vermeintlicher Verfolgung sich ausrichtet. Und das zweite offene Tür ist halt die Personenfreizügigkeit in der EU. Und das ist eben anders als bei den klassischen Einwanderungsländern. Sie haben es genannt, Kanada und auch Australien, die ja zum Teil, Kanada hat das ein Punktesystem haben und die sagen, wir möchten die Einwanderung haben, die dann uns auch nutzt. Da geht es dann um Qualifikation, um Arbeitsplätze. Das ist ein komplett anderes System. Und wir haben viel Zuwanderung, die sich natürlich nicht daran orientiert, wird jemand einen Arbeitsplatz haben, hat er eine Qualifikation, die wir brauchen, sondern wir haben einen großen Teil von Zuwanderung, der völlig unabhängig von diesen Kriterien erfolgt.
Jetzt gibt es ja eine ganze Batterie von Argumenten, die teilweise auch von Journalisten kommen, um diese Migration schönzureden. Eben das Argumentarium, von dem Sie anfangs gesprochen haben. Und eines, und dazu gehört auch, was Sie ebenfalls vorhin schon angesprochen haben, ist die polizeiliche Kriminalstatistik, wenn wir jetzt nochmal als die zurückkommen, weil die eben nun maßgeblich ist, weil es das Instrument ist, mit dem unsere Medien operieren, die sei verfälschend, weil sie ja nur eine Anzeigestatistik sind. Mhm. Das heißt, unter Umständen sind die Leute, die da angezeigt werden, gar nicht schuldig. Und das ist ein Beleg dafür, dass die Migranten gar nicht so kriminell sind. Was sagen Sie dagegen?
Zwei wesentliche Argumente. Das eine Argument ist, ich habe ja aus diesem Grund unter anderem auch die Verurteiltenstatistik angeschaut und die Strafgefangenenstatistik.
Mhm,
und
was sagen die?
Und die haben genau das gleiche Ergebnis. Und das spricht schon stark gegen dieses Argument. Und das zweite, was stark dagegen spricht, ist, sie müssten dann ja erklären, warum bestimmte Nationalitäten mit den starken Überproportionalitäten, warum die dann häufiger angezeigt werden als andere. Mhm. Und sagen Sie mir einen Grund, Sie haben es eben selber gesagt, warum sollten die Algerier häufiger angezeigt werden als die Ägypter? Und wenn Sie das eben, hat auch damit zu tun, das Bild scharf zu stellen. Wenn Sie es scharf stellen, nicht nur Ausländer, Inländer machen, sondern scharf auf die Nationalitäten, dann haben Sie plötzlich ein ganzes Spektrum von allen Nationalitäten und haben dann Nationalitäten scharf, die Kriminalitätsquoten, die sich extrem unterscheiden. Und da müssten Sie ja sagen, die Unterschiede kommen dadurch zustande, dass die eine Nationalität häufiger angezeigt wird zu Unrecht als die andere, was die Menschen ja gar nicht unterscheiden können. Die gucken ja nicht vorher in den Pass und sagen, also die zeigen wir jetzt an und die anderen mit dem Pass zeigen wir nicht an. Das zeigt sich bei beide Argumente, die ich jetzt hier nenne, zeigen. Das ist ein völlig untaugliches Argument. Hm.
Jetzt, weil Sie auch Strafgefangene ansprechen, interessant ist auch, Sie haben zum Beispiel eine Justizvollzugsanstalt, die größte in der Schweiz, untersucht und mal geschaut, wie viele Mörder da drin saßen.
Nein, es ist so, das ist die Schwerkriminalität in der Schweiz.
Schwerkriminalität,
ja. Das ist quasi Gewalt- und Sexualkriminalität, das ist die größte Schweizer Strafanstalt. Mhm. Und der Hintergrund ist der, dass ich gesagt habe, es ist ja interessant zu wissen, was ist denn mit den Eingebürgerten? Mhm. Was ist denn mit denen, die einen deutschen, einen österreichischen, einen Schweizer Pass haben? Und dazu gibt es keine einzige Zahl im deutschsprachigen Raum, weil das ein ganz verbranntes Thema ist, weil man sagt, die Frage darf man gar nicht stellen. Es sind ja dann Deutsche, die haben ja einen deutschen Pass, die Frage darf man gar nicht stellen. Und ich sage doch, die Frage darf man nicht nur stellen, die muss man stellen, weil wenn es kein Problem ist, auch dann wäre es ja wichtig, die Frage zu stellen. Und dann sind wir ja total zufrieden, wenn wir sehen, wir stellen die Frage, es ist gar kein Problem. Da sind wir glücklich. Also die Frage muss man stellen, aber es gibt, wie gesagt, keine einzige Zahl im deutschsprachigen Raum zu der Frage, ist das Problem, was wir in diesen extremen überproportionalen Kriminalitätsraten bei den einschlägigen Nationalitäten sehen, ist das denn verschwunden, wenn sie einen Pass haben oder nicht? Und deswegen habe ich eben in dieser größten Schweizer Strafanstalt angefragt und die haben mir diese Zahlen, weil ich sie kenne und weil sie vielleicht mehr Vertrauen haben, mir die Zahlen zur Verfügung gestellt und da hat man genau das gesehen. Es gibt 70% in dieser Strafanstalt haben der dort einsitzenden Täter haben einen ausländischen Pass, also sind Ausländer. 70%, was ja eine sehr hohe Zahl ist. Und von den 30% übrigen Schweizern haben ungefähr die Hälfte, 49% haben einen Migrationshintergrund, was deutlich überrepräsentiert ist als in der Bevölkerung, der schweizerischen Bevölkerung. Und da sieht man, und wenn man es dann auf Nationalitäten runterbricht, dann sieht man nochmal stärkere Überrepräsentation. Das heißt, in dieser Schweizer Strafanstalt, der größten Strafanstalt, würden 15% der Plätze reichen, wenn es nur für Schweizer Täter ohne Migrationshintergrund die Plätze bereitgehalten werden müssten. Und das zeigt, natürlich haben wir ein Problem oder natürlich verschwindet das Problem nicht mit dem Pass, weil es ja kulturelle Prägungen sind, die sich ja nicht nach dem Pass richten, sondern die etwas mit der Persönlichkeit, mit Überzeugung, mit Haltung zu tun haben, ist es auch nicht verwunderlich, dass die nicht sich in Luft auflösen. Und wir haben Zahlen auch aus vor allem Schweden, die das bestätigen, wo man ja lange eine Diskussion geführt hat, auch darf man das überhaupt untersuchen, wer einen schwedischen Pass hat, einen schwedischen Pass. Man darf die Frage gar nicht stellen, ob er einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Sie wissen das, in Schweden ist die Gewalt explodiert. Mhm. Und dann hat man angefangen, das zu berechnen. Und dann hat man gesehen, in der zweiten, dritten Generation sehen Sie bei den einschlägigen Ländern, und es sind die, die in den Schweden geboren sind, zum Teil vierfach erhöhte Raten von Tötungsdelikten. Also das Problem, und das ist wirklich eine unangenehme Tatsache, verschwindet nicht in der zweiten und dritten Generation. Es sind ja Personen, die gar nicht mehr in dem Heimatland sozialisiert worden sind. Mhm. Es verschwindet nicht, zum Teil akzentuiert es sich, weil auch in der zweiten, dritten Generation, ich sage immer, eine Anschlussfähigkeit für die kulturellen Vorstellungen und für die Traditionen und für die Denkmuster besteht. Und das ist der Grund, warum man diese Raten auch in der zweiten, dritten Generation sieht. Aber im deutschsprachigen Raum, ich würde ja sehr vorschlagen, dass das anders wäre, gibt es bis jetzt diese einzige Zahl, die ich gezeigt habe. Und ich finde, man müsste das systematisch untersuchen, weil die Frage doch wichtig ist und interessant. Und wenn wir diese Überrepräsentation auch da sehen, die wir sehen, dann müssen wir uns überlegen, was können wir dagegen machen? Das kann man doch nicht akzeptieren.
Ja, absolut. Und da kommen wir auch gleich drauf. Aber kurz vor, noch zwischengefragt, weil Sie gerade von diesem Beispiel, dieses Beispiel von Schweden, schwedische Beispiel nannten, da kommt man natürlich, könnte man natürlich auf die Idee kommen, wenn in der dritten, vierten Generation die Gewalt so zunimmt, dass es ja aber dann doch aus schwedischer Produktion ist, also dass die schwedische Sozialisation schuld ist.
Aber Sie müssten dann erklären, warum ist diese Produktion nur schuld bei bestimmtem Migrationshintergrund, bei anderen nicht. Und das ist das gleiche Argument wieder. Der Punkt ist die Überrepräsentation bei bestimmten Nationalitäten. Und dafür kann kein allgemeines Argument gelten, was für alle gilt, weil sonst wäre es nicht spezifisch.
Gut, da würde natürlich jetzt die Linke sagen, weil die diskriminiert werden.
Und dann werden nur die diskriminiert und die anderen Ausländer werden nicht diskriminiert. Mm, okay. Das ist alles, das
nicht konsistent.
Der Schweizer würde sagen, es verhebt einfach nicht. Es ist einfach nicht konsistent. Und der Punkt, und da sehen Sie auch wieder, warum das so wichtig ist, dass wir nicht diskutieren über Ausländer, Inländer, dass wir das Bild nicht unscharf machen. Deswegen ist es so wichtig, das Bild scharf zu stellen und es nationalitätenspezifisch zu machen. Und dann kommen Sie nicht drum rum, dass sie sagen, wieso gibt es diese erheblichen Unterschiede? Wieso gibt es Länder, gar nicht so wenige Länder, bei denen diese Probleme nicht existieren, die ja auch in Deutschland leben, die auch in der zweiten Generation sind? Warum gibt es die?
Und dann also zum Beispiel sagen Sie Asiaten.
Zum Beispiel.
Ja, sind deutlich weniger
kriminell. Deutlich. Sind und sogar genau, weniger als Deutsche zum Teil. Und man sieht in dem Bild, und es ist gut, dass Sie das ansprechen, weil es gibt gar nicht so wenige Länder, wo diese Probleme nicht existieren. Nicht in der ersten, nicht in der zweiten, nicht in der dritten Generation. Und das sind die erwähnten asiatischen Länder. Es sind auch viele europäische Nachbarländer. Die alte EU-15, die alten europäischen Nachbarländer, sind Länder aus Übersee, aus Australien, Kanada, den USA. Es sind also gar nicht kleine Länder, sondern große. Und diese Probleme existieren einfach in dieser Weise nicht.
Jetzt sind es vor allem arabische und afrikanische Länder, aus denen diese Problemeinwanderer kommen. Hat es dann was mit dem Islam zu tun? Oder scheint das nur so? In Wirklichkeit sind es die kulturellen Verhältnisse, die in dem Land herrschen. Also die Religion und die kulturellen Verhältnisse sind ja zwei Paar Stiefel. Ja, die USA und Europa haben auch dieselbe Religion und trotzdem eine stark unterschiedliche Kultur.
Die Religion ist ein kultureller Faktor. Also es ist in der kulturellen Prägung ein Faktor und es ist ein aus dem arabischen Raum, übrigens auch aus manchen osteuropäischen Räumen, je nachdem, wo dann an der Grenze von Asien zum Beispiel der ehemaligen Sowjetunion, da gibt es auch, es gibt auch da Islam. Wir haben also in unterschiedlichen Teilen der Welt Islam. Und das ist eine kulturelle Prägung, gerade im arabischen Raum, die problematisch ist, weil sie viel häufiger zu aggressiven und zu aggressiven Vorstellungen und Werten führt, die mit unseren nicht vereinbar sind. Aber es ist ein Teil der kulturellen Prägung, ist ein Teil. Und ich habe es schon angesprochen, wenn das extremistische, fundamentalistische Vorstellungen sind, dann ist es klar. Es geht aber über das auch hinaus. Es ist mit dem Islam, gerade mit dem arabischen Islam, sind Vorstellungen verbunden, wie das Verhältnis zwischen Individuum und Staat ist, ob man dem Staat vertraut, was der Stellenwert ist von Religion gegenüber dem Rechtsstaat zum Beispiel, was der Stellenwert der Frau ist und Männern. Also es kommt im Zuge der Vorstellung des Islams kommen ja viele Wertevorstellungen, Einstellungen, Haltungen mit dazu. Und da gibt es gerade aus diesem Bereich, gibt es viele, aus diesen Regionen gibt es viele, die problematisch sind, die in einer scharfen Konfliktstellung zu unseren Werten stehen. Und das sieht man dann entsprechend auch wieder in den Kriminalitätsquoten.
Aber Sie sagen ja auch, es gibt islamische, asiatische Länder und da
das nicht
ist das nicht so.
So ist das.
Das heißt, der Islam ist natürlich stark prägend, ja. Aber möglicherweise ist das arabische Element noch viel prägender.
Ja. So sieht es aus, ja. Aus dem Argument, was Sie gesagt haben, weil wir eben die asiatisch-islamischen Länder sehen und die haben diese Probleme nicht. Und man kann annehmen, das ist die Hypothese, dass die generelle kulturelle Prägung in diesen Ländern, die diese religiöse Prägung abmildert oder in einer verträglichen Form präsentiert und übersteuert. Und deswegen muss man immer sehen, diese kulturellen Prägungen, es ist nicht eine Einbahnstraße, es ist nicht nur ein Faktor, sondern es ist am Schluss die Mischung aus allem. Mhm. Und die Mischung aus allem führt dann bei den Personen zu mehr problematischen Einstellungen oder weniger problematischen Einstellungen. Das, was wir im Ergebnis dann wieder sehen, und das ist ja mein Vorschlag, ich sage, wir können spekulieren über die Gründe, aber lasst uns das messen, lasst uns die Benchmarks aufmachen. Die Benchmarks sind eindeutig, die sind so, Nordafrika, Afrika, bestimmte arabische Länder explodieren die Zahlen. Also haben wir definitiv ein Problem da.
Mhm. Wobei, also es gibt ja aber, also zum Beispiel Afghanistan ist ja ein asiatisch-islamisches, ja. Land, das ist aber eher auffällig, was die Kriminalität angeht.
Das ist
welche islamischen Problem. Länder sind denn dann, also asiatisch-islamischen Länder sind denn dann eher unauffällig?
Das sind zum Beispiel, das ganz große ist nicht Sri Lanka.
Indonesien?
Indonesien. Mhm. Indonesien, andere Asiaten. Da spielt das aus dem asiatischen Raum, sieht man, wir haben generell geringe Kriminalitätsquoten, unabhängig von der Verteilung der Religionen in diesen Ländern. Das ist der Unterschied. Mhm. Mhm. Indonesien.
Ja, gut, ist übrigens ja auch in Europa ähnlich. Ja? Also wir haben eine ganz andere Kriminalität oder zumindest eine andere Gewaltbezug traditionell eigentlich zum Beispiel auf dem Balkan oder in Sizilien, ja, als in Mitteleuropa in Schweden. Ja. Beides christliche Länder.
Ja.
Also die Kultur spielt eben immer auch eine starke Rolle, nicht nur die Religion. Ja? Wobei natürlich auch Religion und Kultur wiederum verwoben sind.
Das ist so, Religion ist ein Faktor, ist ein Element und deswegen kommt es auf die Mischung an, auf die Gesamtmischung. Und Sie haben es ja angesprochen, man hat ja zum Teil dann auch sehr christliche Vorstellungen, die sich dann gar nicht stören an einer Mafia-Mitgliedschaft. Also da sieht man, dass die Kombinationen ja beliebig sind und es kommt immer auf die Gesamtmischung an. Und Sie sagen es ja richtig, dass wir ja das mit den kulturellen Prägungen, wir kennen das ja aus Europa aus eigener Erfahrung, wie stark die auf das Verhalten bis hin zu Kriegen und Auseinandersetzungen wirken können. Und das ist immer der Punkt, das ist hartnäckig. Das ist nichts, was leicht verschwindet, wo man einmal darüber diskutiert und sagt, ja, jetzt sehe ich die Rolle der Frau anders oder die Religion spielt doch eine etwas geringere Rolle und ist nicht total lebensbestimmt und diese ganzen Dinge. Das ist immer möglich, man kann das ändern. Aber es ist nichts, was man wie einen alten Hut an der Garderobe abgibt und man hat mal drüber geredet, also ist es jetzt anders, ist es hartnäckig. Und das sehen wir wieder in den Raten der zweiten, dritten, vierten Generation.
Gut, also auch wenn Sie den Kurzschluss Islam ist schuld an allem nicht machen, dann sagen Sie aber auf der anderen Seite, trotzdem ist es natürlich ein Faktor, den man untersuchen muss. Und wo man auch nicht sagen darf, nein, der Islam ist unschuldig, Islam heißt Frieden. Absolut. Das ist das andere Extrem.
Absolut, es kommt immer darauf an, was kommt am Ende raus? Was bedeutet es im Verhalten? Wie stark prägend ist es? Was sind das für Einstellungen? Und da wissen wir gerade in Deutschland, wissen wir, natürlich gibt es viele islamische religiöse Vorstellungen, die zu ganz anderen Lebensmodellen führen und die in einer scharfen Frontstellung stehen zu unseren Werteüberzeugungen und die auch aggressiv vertreten werden. Mhm. Bis hin, dass über Katar und arabische Länder da auch Geld in die Universitäten gelenkt wird und in Projekte. Da ist also ein größeres Projekt auch am Gange und das ist überhaupt nicht zu ignorieren, weil da eine Agenda mit verbunden ist. Und diese Agenda spüren die Menschen in ihrem Alltag, wenn sie mit den entsprechenden Gruppen dann im Alltag zu tun haben.
Stichwort Islam und da kommen wir dann auch wieder zurück auf das Thema, wo wir bei der Justizvollzugsanstalt Pöschwies waren aus der Schweiz und dem doppelten, also und der doppelten Staatsbürgerschaft beziehungsweise den Eingebürgerten. Sie haben gesagt, dass vor 2 Jahren gab es diese Islamisten-Demo in Hamburg, circa 2 Jahre und danach hat die Politik gesagt, ja, wir werden andere Seiten aufziehen und so weiter. Man hätte nie wieder was davon gehört, nachdem die Politik einmal sich medienwirksam aufgeregt hat, ja, danach nach still ruht der See. Und sie sagen, die Begründung ist, man konnte nicht viel machen, weil die meisten von diesen Islamisten hatten einen deutschen Pass.
Ja, das ist meine Schlussfolgerung, weil man konnte das ja beobachten. Die sind ja zweimal durch Hamburg gezogen. Man sprach damals, glaube ich, von 2.000 bis 3.000 Islamisten, die die Scharia und den Gottesstaat in Deutschland gefordert haben. Und da sind alle Politiker aufgetreten, haben gesagt, das werden wir nicht tolerieren, die werden die Härte des Rechtsstaates spüren. Und dann nach 2 Wochen, never heard again, hat man nie mehr was davon gehört. Und viele von denen haben einen deutschen Pass. Und das ist meine Vermutung, dass man gesehen hat, dass man gar keine Handhabe hat. Und dass man das Thema ja anscheinend auch nicht weiter ausführen wollte. Was ist denn eben, wir haben es besprochen, mit denen, die einen deutschen Pass haben und radikale Vorstellungen haben oder in einer scharfen Frontstellung zu unseren Werten stehen. Und das Thema, ich habe es mit den Kriminalitätsquoten gesagt, natürlich ist es mit dem Pass nicht getan. Und wir müssen uns, ich würde ja sagen, wir müssen uns einigen darüber, wollen wir die Scharia und den Gottesstaat haben? Ich möchte das nicht. Und dann ist es mir eigentlich egal, ob die Person einen deutschen Pass hat oder einen anderen Pass. Die hat andere Vorstellungen, die ja diametral mit unserem Wertesystem in Konflikt stehen. Und da ist ja meine Forderung immer, dass ich sage, wir müssen die zentralen Werte, die müssen wir einfordern. Die müssen wir einfordern. Das tun wir viel zu wenig. Und wenn wir das laufen lassen, dann ist es völlig zwangsläufig, dass sich natürlich diese unseren Werten entgegensetzten Vorstellungen bis hin dann auch zur Gewalt- und Sexualkriminalität, die dann eine Facette davon ist, dass die werden sich ausbreiten. Und da machen wir einen Fehler, wenn wir nicht sagen, wir definieren die zentralen Werte. Mir geht es nicht um Kleinigkeiten. Die zentralen Werte, ich rede ja immer von den Hardcore-Werten in der Gesellschaft, also über Gewalt- und Sexualkriminalität, Extremismus, Parallelgesellschaften, Diskriminierung von Frauen und anderen gesellschaftlichen Gruppen und den entsprechenden Wertesystemen, der Gewaltbereitschaft. Diese Dinge, ich rede von diesen 4, 5 Dingen und die müssten wir einfordern. Das tun wir viel zu wenig.
Gut, jetzt sind Sie natürlich bei den Lösungen. Das ist natürlich schon sehr verdienstvoll. Aber nochmal die Analyse. Ja. Wie hoch ist denn jetzt der Faktor Ihrer Schätzung nach? Sie sagen, es gibt keine Daten oder Sie haben keine Daten, Sie bekommen keine Daten. Wie hoch ist der Faktor der migrantischen Kriminalität innerhalb der Deutschen? Also PKS differenziert zwischen ausländischen Tätern und deutschen Tätern. Und Sie sagen, Moment mal, das sind ja auch kürzlich Eingebürgerte und die machen einen großen Anteil aus. Sie haben das Beispiel genannt mit dem Schweizer Gefängnis, wo die Hälfte der Schweizer in Wirklichkeit Migrationshintergrund hat. Genau. Wie hoch ist es in Deutschland?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil es keine Zahlen dazu gibt.
Was vermuten Sie?
Dass das erheblich ist, dass es erheblich ist und dass auch mit den Einbürgerungen, die ja forciert werden, werden ja diese Gleichgewichte weiter verschoben und wir sehen es im Moment nicht. Und ich fordere ja nur, ich sage, wir müssten Transparenz darüber schaffen. Aber es ist sicherlich nicht zu vernachlässigen. Das sind die Zahlen, die ich in der Schweiz sehe. Das sind die Zahlen, die wir aus Schweden sehen. Und deswegen ist es falsch, dass wir da den Mantel des Schweigens drüber decken und das nicht transparent
machen. Warum gibt es keine Zahlen in Deutschland?
Ja, weil es, ich habe es schon gesagt, weil das sofort niedergebrüllt wird im Sinne von, das ist Rassismus, das darf man gar nicht, weil die haben einen Pass und deswegen dürfen die Frage nicht stellen. Mhm. Und das ist das, wo ich sage, wenn es kein Problem ist, dann ist es doch umso besser, wenn wir das nachweisen können, dass es kein Problem ist. Wir haben sehr viele Anhaltspunkte dafür, dass es ein Problem ist, dass das nicht mit dem Pass sich ändert, sondern dass die Probleme weiter bestehen. Und da müssen wir Transparenz darüber schaffen. Aber das ist politisch eine verbrannte Erde. Also jeder, der das fordert, der wird von bestimmten Gruppen niedergebrüllt.
Ja, das ist die nächste Frage. Warum, wenn die Politik, die hat ja auch all diese Zahlen. Die Politik ist sich dessen ja bewusst. Warum reagiert die nicht? Beziehungsweise wie müsste sie eigentlich reagieren, Ihrer Meinung nach?
Ja, ich würde ja immer sagen, sowieso Transparenz, Zahlen schaffen, Fakten orientiert. Mein pathetisches Plädoyer lautet immer, wir müssen als Demokratien daran glauben, dass die meisten Menschen mit Fakten umgehen können, dass wir aufgrund der Fakten bessere Lösungen erzielen. Das ist, also wäre meine Maßgabe, das ist die, glaube ich, sinnvolle Vorstellung, von der sind wir aber weit entfernt, weil es dann diese Befürchtungen gibt, das Thema wollen wir nicht, das ist gefährlich, das wird politisch attackiert und dadurch wird das kontaminiert. Und deswegen ist es natürlich falsch und die Politik sollte das wissen wollen, weil man es sonst nicht lösen kann, weil man es sonst ja gar nicht adressieren kann. Und das geht in das Thema rein, was wir schon besprochen haben. Das ganze Thema Migrationsproblematik ist ideologisch schwerst überlagert.
Also wenn das aber so ist, wie Sie gerade sagen, die Politik will es nicht wissen Und sie macht diese Politik also wieder besseres Wissens. Wieso ist denn dann meine Eingangsfrage, als ich fragte, klebt an den Händen derer, die diese Migrationspolitik zu verantworten haben, Blut? Wieso haben Sie die dann eigentlich nicht mit Ja beantwortet? Denn aus den Fakten, die Sie jetzt genannt haben, ergibt sich doch Ja. Ja, als Antwort.
Ich halte das für sehr schädlich, aber ich habe es gesagt, das ist nicht meine Sprache, mit der ich auf die Probleme hinweise. Und das meine ich wirklich sehr ernst. Das ist nicht nur eine kosmetische Position, weil ich generell finde, das sind schwerwiegende Probleme. Wir müssen offene Diskussionen führen. Ich bin selber auch jemand, der pointiert seine Position darlegt, aber ich mache eine Grenze da. Wir sollten nicht Personen diskreditieren, angreifen. Wir sollten nicht eine Terminologie wählen mit Wut und Schaum vorm Mund. Das ist nicht meine Sprache. Ich möchte die Diskussion forcieren. Mhm. Und ich finde auch das, kann ich an der Stelle vielleicht auch sagen, mir ist jeder Extremismus, jede Radikalität ist mir fremd. Das möchte ich nicht. Und ich finde, wir haben viel zu viel auf allen Seiten eine Diskussion, wo Häme über den Gegner ausgeschüttet wird, wo die Menschen total delegitimiert werden. Das sehen wir auf der rechten Seite, auf der linken Seite, das sehen wir überall. Und ich finde, diese politische Kultur, die vermehrt Einzug gehalten hat, die verhindert natürlich die sachliche Diskussion. Dann zieht man sich erst recht in die Schützengräben zurück und es stagniert noch mehr. Ich halte das nicht für sinnvoll und es ist nicht mein Stil. Aber ich fordere von der Sache ganz klar Änderungen. Ich gehe nicht davon aus, und da gehe ich wirklich nicht davon aus, dass Politiker sagen, das ist uns egal, wir nehmen Tote in Kauf. Das ist nicht so. Sie sind gefangen in einer zum Teil ideologischen Blase. Sie sind gefangen in Routinen, die seit 10 Jahren so sind und nicht hinterfragt werden. Das finde ich nicht gut. Das kritisiere ich sehr deutlich. Aber ich möchte das am Schluss doch in einem anständigen Ton machen und auch damit die Möglichkeit eröffnen, dass man am Schluss die Vernünftigen vielleicht zu besseren Lösungen kommen. Und das habe ich noch nicht ganz aufgegeben.
Gut, ist natürlich nachvollziehbar und legitime Kritik auch an meiner zugespitzten Frage. Aber in der Sache, diese Migrationspolitik kostet Menschenleben.
Diese Migrationspolitik mit der überproportionalen Kriminalität führt zu Opfern, die, wenn man das anders machen würde, die es nicht geben müsste. Das ist richtig. Und so diskutiere ich das aber ich möchte es nicht in der Begrifflichkeit zuspitzen.
Gut, aber ich möchte trotzdem nochmal nachfragen, weil Politik bedeutet Verantwortung und Politik bedeutet, also wenn ich Macht ausübe, dann habe ich eben auch die Verantwortung. Und da kann man jetzt keinen Politiker von freisprechen, ja, weil das ist eben die andere Seite seines Privilegs, Macht auszuüben und zu gestalten. Deswegen ist es legitim, Politiker nach der politischen Verantwortung zu fragen. Und da frage ich nochmal, das ist also die Verantwortung für diese Toten geht auf das Konto der Politiker. Muss man das nicht so klar sagen, weil nur dann, also Missstand, ein so eklatanter Missstand, der muss doch auch eklatant klar benannt werden.
Ja, ich glaube, ich benenne den klar, aber die Terminologie ist jetzt für mich nicht nur eine, wie gesagt, sprachliche, stilistische Seite, sondern wenn ich sage, klebt an ihren Fingern Blut, dann ist das eine Eskalation in der Sprache.
Habe ich schon zurückgenommen, ich war jetzt von kostet Leben, beziehungsweise diese Politiker sind verantwortlich für den Tod.
Diese Politik ist verantwortlich dafür oder führt dazu, dass es Opfer von Gewalt und Sexualdelikten gibt, die so nicht sein müssten, wenn wir eine andere Politik hätten. Das ist richtig, von daher hat man diese schädlichen Auswirkungen. Ich möchte aber, wie gesagt, ich sag's nochmal anders, dass vielleicht verständlich ist, worum es mir dabei geht. Ich finde es grundsätzlich, mag jetzt komisch klingen, wenn ich das sage, ich finde es grundsätzlich gut, dass Menschen sich in der Politik organisieren. Und ich finde es grundsätzlich gut, dass es Politiker gibt, die sich diesen Herausforderungen stellen. Ich möchte die nicht fertig machen. Ich möchte die nicht, was ja zum Teil passiert, anpöbeln. Und ich möchte die nicht als Idioten und Schwachköpfe und so weiter benennen. Das ist alles nicht meine Sprache. Und deswegen halte ich mich in der Sprache da auch zurück. Nicht, weil ich Angst habe vor der Sprache, sondern weil ich sage, es ist für mich ein Teil des Problems in der politischen Diskussionskultur, dass zum Teil dann der Boden der Fakten und der Auseinandersetzung des legitimen Streits verlassen wird und dass es dann persönlich angriffig wird, despektierlich, beleidigend, Wut. Und das ist nicht meine Sprache. Und ich halte die auch für falsch. Ich habe es schon gesagt, die sehe ich auf allen Seiten. Und da wird der politische Gegner als unfähig, als Idiot, als bösartig, als wie auch immer dargestellt. Erstens, glaube ich, ist das nicht so. Die sind dann in ihrer Argumentation gefangen. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht nützlich, wenn wir so aufeinander einprügeln und dann auch die politischen Gegner letztlich delegitimieren. Das möchte ich nicht. Nein, aber ich weiß, Sie sagen dann, aber es ist doch eine Folge von dem, so wie Sie es sagen.
Und wachen die nicht auf, wenn wir ihnen nicht den, erst dann auf, wenn wir ihnen den Spiegel vor die Nase
halten? Ja, und da würde ich den Spiegel lieber vorhalten und sagen, guckt euch die Zahlen an, ich rechne sie euch aus, guckt sie, weicht nicht aus. Mhm. Wir haben gestern eine Diskussion geführt mit auch Politikern, wo ich dann gesagt habe, das kann Ihnen doch nicht egal sein, können Sie doch nicht mit zufrieden sein. Also so, ich forciere das so, aber ich würde dann nicht in eine letztlich sehr stark persönlich diskreditierende, delegitimierende Kritik reinkommen, weil ich dann doch trenne, man kann eine andere Position haben, und ich kann die Position total bekämpfen, aber ich möchte dann am Schluss doch einen Respekt von der anderen Person wahren. Und ich glaube, das sollte auf allen Seiten, und selbst wenn es eine Position ist, der ich total widerspreche, diesen manchmal vielleicht Millimeter möchte ich nicht weitergehen. Ich möchte in dieser sachlichen Streitkultur auch ganz klar pointiert die Sachen sagen und sagen, das hat die und die Konsequenzen und das kann man doch nicht ignorieren. Das ist alles für mich okay. Aber diese dann doch mehr persönlichen Angriff, den möchte ich da nicht dran haben.
Ich verstehe, aber auf der anderen Seite, man muss auch die Perspektive der Opfer betrachten und man ist denen ja auch Solidarität schuldig. Also ich darf Ihnen vielleicht ein Beispiel geben. Jüngst hatte die Berliner YouTuberin Ayn Golan einen jungen Mann zu Gast in ihrer YouTube-Sendung, der berichtet, auf einer Berliner, ich glaube, es war eine Berliner Schule, von 5 Syrern vergewaltigt worden zu sein, als 17-Jähriger oder sowas. Ich weiß nicht, ob Sie den Fall kennen. Mhm. War inzwischen auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, wobei die versucht haben, den Fall zu hinterfragen und runterzuspielen. Aber ist jetzt eine andere Geschichte. Und wenn man sich dieses Interview anschaut, ja, ein junger Mann, der erzählt, ich bin in der Schule von 5 Syrern vergewaltigt worden und ein zweiter Mitschüler auch und die Schule hat nichts gemacht. Ja, und die Sache ging dann schließlich vor Gericht, wo man sich dann noch beschimpfen lassen musste von der Gegenseite und wurde dann eingestellt, ja, wegen Schuldunfähigkeit oder dergleichen. Und der musste dann auch, der musste weiter in die Schule gehen und wurde jeden Tag von seinem Vergewaltiger dreist angegrinst. Genau. Das sind Geschichten, wo man dann, die sind schwer auszuhalten. Und da sagt man dann, Politiker, tut mir leid, ich kann euch nicht mehr schonen mit der grausamen Wahrheit, dass ihr verantwortlich seid dafür.
Ja, schon würde ich in dem Fall auch nicht. Also ich muss sagen, diesen Fall, ich habe auch von dem gehört und kenne den, ist unerträglich. Es ist unerträglich und das geht so nicht. Und diese Menschen, die das dann weiter vertuschen oder die dann die Konsequenzen nicht übernehmen, die Verantwortung in dem konkreten Fall nicht übernehmen, die sind hart zu kritisieren. Da bin ich sofort dabei. Ich würde es aber auf der übergeordneten Ebene dann nicht abstrakt, unabhängig von dem Fall, von einem konkreten Vorgehen, würde ich nicht das Label ankleben und dann sagen, ihr seid dann für die Toten und so weiter verantwortlich. In den Fällen, und ich kenne diese Fälle und ich finde das unerträglich, was da zum Teil passiert und dass man das nicht ernst nimmt, die Verantwortung nicht übernimmt. Und das sage ich auch sehr deutlich an dem konkreten Fall. Das ist was anderes. Und ich sehe diese ganzen Menschen auch, ich habe ja viel mit Opfern zu tun, die durch die Maschen fallen, die nicht ernst genommen werden, die, wo man dann will, ja, jetzt nach 6 Wochen muss auch mal wieder gut sein, wir müssen zum normalen Leben übergehen und stell dich nicht so an. Das ist alles fürchterlich, das ist inakzeptabel. Wir müssen auf der Seite der Opfer stehen, uns für die einsetzen und dann die Verantwortlichen, die dann ihrer Verantwortung im konkreten Fall nicht gerecht werden, scharf kritisieren, auch vielleicht fordern, dass sie von Ämtern zurücktreten und so. Da ist es völlig legitim, wenn man die Kausalität klar festmachen kann und sagen, da an der Stelle konkret, in dem Fall hättest du so und so handeln müssen, hast es nicht getan, dann verantwortlich ja, aber nicht auf der dann mit der gleichen Schärfe in der abstrakten Diskussion, der politischen Diskussion. Aber am Fall, wo was falsch läuft, selbstverständlich muss das offengelegt werden, müssen die Menschen, die da ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, kritisiert werden.
Jetzt haben wir seit 2025 also eine neue Bundesregierung und wir erinnern uns auch, dass Friedrich Merz vor der Wahl gab es eine große Erschütterung und auch mit großer Medienreaktion, als Friedrich Merz sehr emotional und politisch aufbrausend, sag ich jetzt mal, reagiert hat auf den Fall in Aschaffenburg, als in einem Park ein Zuwanderer, ein 2-jähriges marokkanisches Kind mit 7 Messerstichen, glaube ich, in seinem Kinderwagen umgebracht hat, sowie einen zur Hilfe eilenden Deutschen. Der Fall hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Friedrich Merz hat dann versprochen, ich mache die Grenzen zu, ich werde handeln und so weiter. Wie ist denn Ihre Bilanz nach einem Jahr Regierung? Was hat sich denn getan? Sind Sie hoffnungsvoll oder eher enttäuscht, wenn Sie da drauf blicken?
Es ist ein Versprechen abgegeben worden, oder es sind mehrere Versprechen abgegeben worden, wenn ich es auf das Versprechen der Migrationspolitik Bezug nehme. Das ist das Versprechen der umfassenden Migrationswende abgegeben worden. Und ich glaube, das war auch mit ein Grund, warum Friedrich Merz die Wahl gewonnen hat und die CDU die Wahl gewonnen hat. Das ist noch nicht annähernd eingelöst. Es gibt ein paar Schritte in der richtigen Richtung. Das hat mit der Asylpolitik zu tun. Das hat mit den europäischen Änderungen zu tun, die jetzt in Kraft treten. Das hat auch mit dem Rückgang von Asylzahlen zu tun. Das alles ist aber weit, weit, weit von dem entfernt, was ich unter einer umfassenden Migrationswende verstehen würde. Mhm. Und deswegen, wenn das jetzt auch schon reklamiert wird, das war jetzt die Migrationswende, dann sage ich, nein, das ist viel zu kurz gesprungen. Das ist noch weit von dem entfernt, was notwendig ist, um diesem großen Problem gerecht zu werden. Es gibt ein paar Schritte in der richtigen Richtung, aber das ist es, wie gesagt, noch weit, weit davon entfernt.
Kommt das Ihrer Meinung nach noch? 3 Jahre sind noch die Regierung, also sofern sie hält, kommt das noch? Oder ja, sind Sie da nicht zuversichtlich?
Also meine Einschätzung ist, wir müssen uns, und wenn ich sage wir, die Bürgerinnen und Bürger, und ich gehe davon aus, dass es für diese Migrationswende 60, vielleicht sogar 70% Zustimmung gibt, und wir müssen das in die Politik bringen. Und das ist noch nicht der Fall. Mhm. Und deswegen, es ist für mich offen, ob das zu einer viel deutlicheren Wende kommt, die ich fordere.
Sie führen die in 17 Punkten in Ihrem Buch aus. Ja. Ja, Sie haben schon eine vorhin genannt, nämlich wir müssen unsere Werte durchsetzen. Ja. Was wären die weiteren oder entscheidenden Punkte, die Sie fordern?
Ja, mein Gesamtkonzept lautet ja fördern, fordern, rote Linien verteidigen. Und fördern heißt, die Menschen, die sich integrieren wollen, da ist der richtige Platz, Integrationsmaßnahmen, denen zu helfen, denen auch, da reden wir von Spracherwerb, Qualifikationsanerkennung zu verhindern, dass sie wegen ihrer Nationalität diskriminiert werden, dass man gegen Diskriminierung kämpft. Das ist der Förderteil. Dann gibt es den Fordernteil, das ist der, den Sie schon angesprochen haben. Wir müssen unsere zentralen Werte einfordern, ich habe sie genannt. Das sind Hardcore-Werte, Gewalt, Sexualkriminalität, Extremismus, Parallelkulturen, Ablehnung des Rechtsstaates, Diskriminierung von Frauen und anderen gesellschaftlichen Gruppen. Und das tun wir viel zu wenig, viel zu wenig. Wenn ich immer höre, da gibt es einen Attentäter und dann heißt es, der hat sich 10 Jahre radikalisiert, dann frage ich immer, und was ist in den 10 Jahren passiert? Hat das keiner gemerkt? Doch, man hat es gemerkt, man hat keine Handhabe. Man guckt lieber weg, weil es auch schwierig ist, weil man nicht in einer konzertierten Aktion Zivilgesellschaft und Behörden sagt, nein, das akzeptieren wir nicht, bis hierhin und nicht weiter. Das können Sie jetzt weiter transportieren an die Schulen, wo Lehrerinnen geschlagen werden, wo nicht akzeptiert wird, dass Frauen mit Personen reden und. Es gibt ganz, ganz viele Stellen im Alltag. Und die Menschen erleben das im Alltag. Hier müssen wir fordern. Das heißt auch nicht, dass man jede Person dann sofort des Landes verweisen muss. Das heißt, wir müssen die rote Karte zeigen. Wir müssen sagen, das liegt hier nicht drin. Wir müssen den Integrationsdruck erhöhen. Und die Integrierten, die sich integrieren wollen, die haben damit auch gar kein Problem. Weil es sind ja gerade die Migranten, die gut integrierten Migranten, die Mehrheit sind, die fordern das ja besonders vehement, weil sie es ja noch viel genauer wahrnehmen und weil sie von dem Problem überproportional betroffen sind. Also das ist der ganze Fordernteil. Das ist extrem wichtig. Wir lassen es laufen, weil es unbequem ist. Es hat ja die Paradoxie am Schluss auch, wenn sie wollen, dass sie die Abschiebequoten erhöhen wollen, wenn sie das wollen, dann ist der billige Weg, dass sie die gut Integrierten anschreiben, weil die einen Wohnsitz haben und einen Arbeitsplatz haben. Ja. Und die kriegen dann einen Brief und die gehen dann auch noch.
Ja, klar.
Dann können sie frisieren die Zahlen. Und die schwierig sind,
ja, die bleiben.
Die eigentlich die wichtigen sind, da sage ich ja immer dazu.
Wichtig abzuschieben.
Richtig, wichtig abzuschieben. Mhm. So, da gehen wir dann lieber nicht hin, weil es kompliziert ist, weil es unbequem ist. Da hat man Ärger. Das ist natürlich paradox. Wir haben ja generell die Tendenz, dass wir immer gerne das kontrollieren und lösen, was leicht zu kontrollieren und zu lösen ist, aber nicht das, was wichtig ist. Und das sehen wir in diesem Bereich auch. Also da sind wir viel zu schwach aufgestellt. Deswegen sage ich, fordern, fordern, einfordern. Dann haben wir den ganzen Teil rote Linien verteidigen. Wer schwer verstößt gegen die Regeln des Heimatlandes, des neuen Heimatlandes, der hat das Land zu verlassen. Und auch das vollziehen wir viel zu wenig. Und da reden wir von schwerer Gewalt und Sexualkriminalität. Und da schlage ich, wie gesagt, Sie haben es gesagt, ein ganzes Paket von Maßnahmen vor. Es sind 17 Maßnahmen. Und das mache ich deswegen, weil es gibt viele Stellschrauben, an denen wir drehen müssen. Viele, weil das Problem so groß ist. Und es reicht nicht eine Maßnahme alleine. Es reicht auch nicht, sich darauf zu beschränken, was man jetzt in dieser Koalition mit der SPD halt auf kleinstem gemeinsamen Nenner vereinbaren kann oder Symbolpolitik, dass man Grenzbilder zeigen kann. Das alles reicht nicht aus. Wir brauchen eine fundamentale Wende in der Migrationspolitik, die aus diesen Elementen besteht, fördern, fordern, rote Linien verteidigen. Und da gibt es eine Fülle von Maßnahmen, die man konkret zum Teil morgen umsetzen kann, wenn man das will, wenn der politische Wille da ist. Und der ist in der Politik aber, wenn Sie mich jetzt fragen, im Moment noch nicht da. Es wird zerredet, es gibt den Shitstorm, sobald man das Thema dort von mehr repressiven Maßnahmen erwähnt. Das ist alles falsch. Die Vernünftigen in allen politischen Parteien, das wäre mein Appell, die Vernünftigen, die müssen das Problem anpacken und lösen. Und wenn sie das nicht machen, dann wird sich weiter die politische Szene wird sich weiter polarisieren. Es wird zu einem Machtverlust führen. Die Menschen verlieren das Vertrauen in die Politik und in die Handlungsfähigkeit und Entscheidungsfähigkeit der Politik. Und deswegen, dem gesagt, glaube ich, bin ich optimistisch, bin ich optimistisch bin ich nicht. Aber ich sage auf der anderen Seite, wir haben gar keine Wahl. Wir müssen da dafür eintreten, dass diese Politikwende erfolgt. Und dann sage ich drei vielleicht positive Punkte am Schluss, die mich nicht total hoffnungsvoll stimmen, aber es ist auch nicht eine ganz verlorene Sache. Es gibt ja manche, die sagen, es hat keinen Sinn, geben wir auf. Das ist überhaupt nicht meine Position. Wir müssen uns einsetzen. Positiv ist, ich sage, 60, vielleicht 70% der Bevölkerung wollen das. Und es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn das, was 60-70% der Bevölkerung wollen, sich in einem demokratischen Staat nicht in Politik umsetzen lässt. Das macht mich zuversichtlich, auch wenn es ein steiniger Weg ist und wenn es sehr schwierig ist. Der zweite Faktor, der auch für eine Migrationswende spricht, ist der Machtverlust der Parteien. Weil denen steht das Wasser bis zum Hals. Und das sehen wir übrigens in allen europäischen Ländern. Und dieser Machtverlust wird ein Treiber sein dafür, dass man zu substanziellen Änderungen kommt. Und die substanziellen Änderungen sind die, die ich noch bis jetzt noch nicht sehe und die auch noch nicht in der Diskussion sind. Und da sage ich am Schluss auch immer, es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig. Wir haben über die Punkte gesprochen, die ideologische Überlagerung, das alles. Aber wo sonst in der Welt hätten wir bessere Bedingungen, als dass wir über Fakten kommen und damit die Politik verändern? In anderen Ländern wird man vielleicht in den Kerker geworfen, wird verfolgt, wird. Das haben wir hier nicht. Und das ist dann immer Glas halb voll, halb leer. Da würde ich sagen, das ist der halb volle Teil des Glases. Und deswegen lohnt es sich total dafür, sich einzusetzen, ob man erfolgreich ist. Wir werden sehen.
Ja, aber Ihr Wort in Gottes Ohr, wir werden sehen. Ja, ich hoffe auch, die haben Einsicht, aber alleine fehlt der Glaube. Jetzt zum Schluss muss ich noch fragen, interessant ist, dass zu den Lösungsvorschlägen, die Sie machen, zwei zählen, die ziemlich politisch also es sind mehrere politisch unkorrekt, aber zwei sind das besonders, nämlich einmal, Sie fordern eine Abschaffung des Asylrechts.
Ja.
Warum? Inwiefern?
Ja. Weil das europäische Asylrecht eine Fehlkonstruktion ist. Weil man ein Recht geschaffen hat. Man hat ein Recht, der Punkt ist das Recht. Und das sehen Sie gut auch in der Interpretation, zum Beispiel von Verfassungsrechtlern, wo dann gesagt wird, weil es ein Recht ist, es geht um das Recht, weil es ein Recht ist, ist es egal, ob das Land aufnehmen kann oder nicht. Denn es ist ja ein Recht. Es ist am Schluss auch dann in der letzten Konsequenz egal, ist die Person integrierbar, ist sie gefährlich, denn es ist ja ein Recht, sie hat ja ein Recht. Das ist eine Fehlkonstruktion. Wir haben ja über die europäischen Gerichte in den letzten 20 Jahren die Rechte erweitert, die Verfahrensrechte erweitert. Und das ist deswegen eine Fehlkonstruktion, weil darüber, über die Rechte, sind wahrscheinlich Hunderten von Millionen Menschen auf dieser Welt, sind Eintrittskarten ausgestellt worden. Wir sind froh, dass nicht alle das benutzen, dass nur ein Teil kommt. Aber das ist vom Prinzip natürlich falsch. Ich bin nicht gegen ein humanitäres Engagement. Aber das humanitäre Engagement muss durch den Staat, den souveränen Staat, verantwortet werden und demokratisch legitimiert werden. Es kann nicht sein, dass es über Gerichte, die, wenn ich das so sagen darf, im Elfenbeinturm sitzen, die von den Problemen wenig oder gar nicht betroffen sind, dass die diese Rechte definieren und dann damit Eintrittskarten verteilen und die Länder müssen dann nur das vollziehen und müssen die Menschen aufnehmen. Mit all den Problemen, die da drin stecken, muss man ja auch nochmal sagen, es ist ja nicht so, dass dieses Asylrecht, dass man da jetzt eine objektive Methode hätte, das festzustellen. Es gibt die armen, verfolgten Menschen, die kommen. Und da ist es auch richtig, dass man humanitär sich engagiert, dass man das, die Not von manchen Menschen lindert. Das ist grundsätzlich ein richtiger Gedanke. Es gibt natürlich aber auch die, bei denen man es nicht genau weiß, die tricksen, die Pässe wegwerfen. Das ist ja schon in den Untiefen des Alltags ein recht schwieriges Geschäft und gar nicht objektiv feststellbar. Und der Grundgedanke, dass wir sagen, als eine demokratische Gesellschaft, wo wir als demokratische Gesellschaften noch, ich glaube, die 9% der Weltbevölkerung repräsentieren, wir sagen, wir nehmen unsere Maßstäbe und die Lösung ist dann, in den Ländern, die nicht nach unseren Maßstäben funktionieren, die Menschen sollen zu uns kommen. Das ist ein absurder Gedanke. Man soll sich humanitär engagieren, aber es muss eine Rolle spielen. Was ist in welche Anzahl ist integrierbar? Welche Forderungen haben wir an die Menschen, die wir aufnehmen? Das heißt ja nicht, dass wir jede Integrationsforderung fallen lassen und dann sagen, es ist ja ein Recht, wir haben gar keine Forderung mehr zu stellen. Das ist alles falsch. Deswegen muss das humanitäre Engagement muss durch die Staaten demokratisch legitimiert werden. Und natürlich muss es eine Rolle spielen, einen Ausgleich zwischen Rechten und Pflichten. Und es muss eine Rolle spielen, sind das Menschen, die dann hier gegen die Regeln verstoßen oder nicht. Das alles ist wie durch das Recht außer Kraft gesetzt. Deswegen ist dieses Asylrecht in der Form, in der wir es haben, eine Fehlkonstruktion. Es wird dazu noch so umgesetzt, dass die Menschen ja diesen Asylantrag dann stellen in den Ländern. Und mein Standardbeispiel ist immer, um das deutlich zu machen, dass das ein falscher Gedanke ist. Der soll ja jetzt auch korrigiert werden. Es gibt diese Diskussion ja. Es ist ein falscher Gedanke deswegen, weil sie auf ihrer Hochzeitsfeier, sie würden auch nie auf die Idee kommen, zu sagen, alle Gäste kommen mal oder alle Personen von der Straße kommen mal rein. Ja. Und dann überprüfen wir nachher, wer hat denn eine Einladung? Dann sehen sie, da haben viele gar keine Einladung, aber wollen nicht mehr gehen, weil sie an der Bar es sich schon bequem gemacht haben und schon 3 Drinks getrunken haben. Und das ist die Situation, die wir im Asylrecht haben. Wir müssten doch sagen, wir machen es so, wie man das mit gesundem Menschenverstand auch machen würde.
Wie ich zur Hochzeit einlade. Ja.
Genau, sie prüfen vorher, wer hat eine Einladung.
Ja. Ja.
Sie prüfen das Asylrecht an der Grenze oder in Drittstaaten und nicht im Inland. So. Das ist das, was ich kritisiere, das müsste man ändern.
Der andere sehr bemerkenswerte Punkt, den Sie vorschlagen, und das dann auch die letzte Frage ist, Sie treten dafür ein, für Ausbürgerungen.
Ja.
Und da sind Sie natürlich nach etablierten Medien, Lesart, endgültig im Rechtsextremismus angekommen.
Ja.
Wie kommen Sie dazu?
Ja. Nun habe ich es ja schon gesagt, bei den etablierten Medien, ich selber bin ja wirklich ein Mensch, der jeden Extremismus bekämpft und ich gehe von der Sache aus und die Sache ist die, mein Punkt ist der, es geht um eine gesellschaftspolitische Balance und die Balance ist, Menschen, die eingebürgert sind, entscheiden sich für ein Land und das Land entscheidet sich für diesen Menschen. Es ist ein Geben und Nehmen, So. Und wenn diese Person jetzt schwer verstößt gegen die geltenden Rechte und bringt Menschen um, ich rede nur von Schwerstkriminalität, schwerstem Integrationsversagen, begeht schwere Sexualstraftaten, dann halte ich es für völlig legitim, den Pass wieder zu entziehen, weil der Pass ja wie unter falschen Annahmen passiert ist. Man ist ja nicht davon ausgegangen, diese Person könnte Menschen umbringen. So. Und das Wichtige daran ist, an der Ausbürgerung ist, das Signal. Es wird in der Masse nicht viele Fälle betreffen. Aber wir haben jetzt das falsche Signal. Das falsche Signal ist, sobald du einen Pass hast, egal was du tust, du wirst im Land bleiben. Und das ist das falsche Signal. Es ist so wie bei Geschwindigkeitskontrollen. Es werden viele werden zu schnell fahren und die wenigsten werden erwischt werden. So ist es bei Ausbürgerungen auch. Es sind wenige Fälle. Aber das Signal ist wichtig, weil wir zeigen, es gibt ein Verhältnis zwischen Geben und Nehmen. Es gibt auch eine Erwartung. Und da sage ich immer dazu, als minimale Integrationsleistung, wir dürfen erwarten, dass die Menschen nicht in ihrem neuen Heimatland Bürgerinnen und Bürger umbringen oder vergewaltigen. Das dürfen wir als minimale Integrationsleistung erwarten. Und wenn das nicht erfüllt ist, ist es richtig, den Pass auch wieder zu entziehen. Und da gibt es ja eine technische Besonderheit, die aus meiner Sicht in der politischen Diskussion noch zu wenig berücksichtigt ist. Man sagt jetzt immer, es ist für eine bessere Integration, es ist gut, wenn die sich entscheiden müssen für einen Pass und den alten Pass abgeben. Und ich glaube, es wird nicht bedacht dabei, der zweite Pass, wenn wir den aufrechterhalten, der macht es natürlich leichter, den deutschen Pass dann wieder wegzunehmen. Hm. Und das ist wie eine Sicherung. Deswegen würde ich auch stark dafür plädieren, zu sagen, wir müssen eigentlich ein Interesse haben an beiden Pässen, weil es dann leichter möglich ist, als Korrekturmechanismus bei schwerstem Integrationsversagen den deutschen Pass wieder wegzunehmen. Das, und das sollte passieren.
Das sind Dinge, die auf der Konferenz von Potsdam da besprochen worden sind. Genau das, um Gottes Willen. Ja, 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 ganz gefährlich im Fahrwasser.
Ja, und da sage ich, das interessiert mich nicht, sondern bringen Sie Gegenargumente, lassen Sie uns diskutieren und sagen Sie, warum das falsch ist, was ich sage. Hm. Aber nicht, da darf man nicht drüber reden. Hm. Da darf man, weil das ist etwas aus meiner Sicht sogar pragmatisch, nüchtern, sehr Vernünftiges, dass wir eine Schieflage haben, wenn wir Einbürgerung forcieren, weil wir damit die Integration fördern wollen, dann ist das richtig. Die Einbürgerung, oder ich muss sagen, die Einbürgerung ist ein gutes Instrument, um Menschen zu integrieren. Ist ein gutes Instrument. Hm. Aber es ist doch falsch, wenn wir dann nicht gleichzeitig einen Sicherungshebel auf der anderen Seite haben, wenn wir sozusagen nur forcieren und wir sagen, wir forcieren die Einbürgerung, aber wir haben dann bei schwerstem Integrationsversagen nicht ein Gegengewicht dagegen. Das ist der Punkt. Es geht mir um die Balance, um das Gegengewicht. Wir können nicht forcieren und können sagen, und gleichzeitig haben wir keinen Sicherheitsgurt. Es geht um das Gegengewicht. Und das ist der Grund, warum ich Ausbürgerungen in einzelnen Fällen mit schwerem Integrationsversagen fordere, weil die Signalwirkung so wichtig ist. Und ich habe in meinem Buch ja Beispiele drin, wo sie Jugendliche haben, die mit 18, 19, 40 Straftaten haben. Und da muss man irgendwann mal die Grenze ziehen und sagen, nein, das ist nicht mehr vereinbar mit deinem Aufenthalt in Deutschland und nicht mehr vereinbar mit deinem Pass, der eigentlich mit der Idee vergeben worden ist, dass du dich in dem Land irgendwie positiv bemerkbar machst. Und aus diesem Grund sage ich, das ist eine der Maßnahmen, die ich vorschlage.
Herr Professor Urbaniok, all das, Ihre Vorschläge, Ihre Gedanken, Ihre Analysen, die präsentieren Sie eben in Ihrem Buch Schattenseiten der Migration, Zahlen, Fakten, Lösungen, das Sie übrigens auch bei uns im JF-Buchdienst bestellen können. Und da Sie möchten das in Zukunft, in naher Zukunft auch auf einer eigenen Webseite machen, die im Juli, glaube ich, an den Start gehen. Und wie soll die heißen? Was werden wir da finden?
Ja, es ist so, dass da ja viel Arbeit drin steckt, gerade in dem Know-how, wie man diese Zahlen berechnet. Und wir haben kurz drüber gesprochen, da rennt man keine offenen Türen ein und da muss man sich gut mit den Statistiken auskennen. Das ist aufwendig. Und ich werde auszugsweise, nicht alles, was in dem Buch ist, aber auszugsweise einige dieser Kennzahlen weiter fortlaufend veröffentlichen. Und der Grund ist, weil ich die Fakten für sehr wichtig halte, um diese politische Diskussion zu treiben. Mhm. Weil das ist das, wir haben drüber gesprochen, das sollen sich die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, sollen sich das transparent anschauen können und sollen sich die Politiker transparent anschauen können. Deswegen gibt es dieses Projekt als ein Sponsoring-Projekt, diese Webpage aufzusetzen. Juli wird wahrscheinlich knapp, vielleicht wird es August, September, wir sind dran.
Wie heißt denn die Seite?
Die wird Krimigation heißen. Krimigation.
.ch für Schweiz, weil sie in der Schweiz sitzen. Oder com. Oder?
Also muss ich gerade, ich glaube, es ist com.
Com.
Ist com. Ja.
Okay. So. Können wir nochmal hier einblenden,
ja, wenn Sie es gewiss halt haben. Sonst korrigiere ich es nochmal, wenn ich etwas Falsches gesagt habe. Ja. Und da werde ich ausgewählte Zahlen, werde ich fortlaufend publizieren, um die Diskussion weiter zu fördern. Und am Schluss Transparenz, dass jeder, den das interessiert, als Benchmark, das sich anschauen kann. Und wie gesagt, wenn sich die Zahlen ändern und die sind irgendwann genauso gleich wie bei den Inländern, habe ich gar kein Problem damit. Ich habe ein Problem, solange wir diese überproportionale Kriminalität bestimmter Personengruppen haben, wo ich immer sage, das ist nicht akzeptabel und der Staat hat eine Fürsorgepflicht. Und deswegen werde ich diese Zahlen publizieren.
Herr Professor Urbaniok, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Ist sehr gern geschehen. Danke Ihnen fürs Gespräch.
So, danke auch Ihnen. Nach diesem Interview ganz heiße Empfehlung ist mal den YouTube-Kanal von Professor Urbaniok zu besuchen, wo er auch immer wieder interessante Videos veröffentlicht. Ideal ist natürlich das Buch zu kaufen, aber da kann man sich einen ersten Eindruck verschaffen und auch am Ball bleiben. Vielen Dank und auf Wiedersehen.